Crop FM Ausgabe Nummer 343, ein Crop FM Spezial mit dem Geoökologen Marco Heckel zum Thema Terra Preta. Seit meinem letzten Gespräch mit Marco hat sich viel getan. Terra Preta und dessen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sind mittlerweile vielen Menschen, egal ob Landwirt oder Heimgärtner, ein Begriff. Doch noch immer wissen wir nur relativ wenig über die Geschichte dieser effektiven Methode, Humus zu kultivieren. Und auch über die einstigen Hochkulturen, die vor Hunderten und Tausenden von Jahren die gigantischen Regenwälder Amazoniens bevölkerten, gibt es nur bruchstückartige Informationen. Marco Heckel befindet sich im Dezember 2015, dem Entstehungszeitpunkt dieses Interviews, gerade in Brasilien und berichtet über Terra Preta, das Erbe Amazoniens.
From home, baby.
Baby. Bei mir auf der Skype-Leitung ist Marco Heckel, live aus Brasilien. Da die Verbindung aber nicht allzu stabil ist und ja, wir da nichts riskieren wollten, ist das eine voraufgezeichnete Sendung. Hallo Marco.
Hallo Tarek.
Freut mich, dass es wieder mal geklappt hat nach 5 Jahren. So lang ist ungefähr unser letztes Interview her. Irgendwann im Oktober 2010, glaube ich. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Und in diesen 5 Jahren ist ja sehr viel passiert. Du bist jetzt gerade im Ursprungsland des Terra Preta. Du hast auch eine ausgiebige Reise nach Amazonien gemacht, was ich sehr spannend finde und auf was ich gern noch eingehen möchte heute in diesem Gespräch. 5 Jahre sind vergangen seit dem Gespräch. Du hast einige Reisen unternommen, glaube ich auch im Paraguay.
Genau, ja.
Warst du. Du hast seit der letzten Sendung eine eigentlich große Entwicklung gemacht. Du hast 6, 7 Mitarbeiter, hast du mir gesagt.
Ja, ich bin jetzt, damals waren wir irgendwie 2, 3 Leute, jetzt sind wir ein richtiges kleines Unternehmen mit 6, 7 Mitarbeitern und Internetshop und so weiter.
Und auch schon einige Kunden, wie ich gehört habe, die sich also da bei dir eindecken mit Know-how.
Genau,
mit
also wir stellen vor allen Dingen für Kleingärtner, Haushalte, stellen wir diese Terra Preta Vorprodukte her, also nicht eine fertige Terra Preta, sondern alles, damit die Leute dann selber Terra Preta herstellen können. Und dazu auch noch effektive Mikroorganismen. Das ist ja das, wo ich herkomme, diese EMs, diese Bakterien. Und die bieten wir auch an. Und beides zusammen, das ist so ziemlich genau Hälfte, Hälfte unser Geschäft heute.
Und du arbeitest in einer sogenannten strukturschwachen Region in Groß-Pankow. Da gab es auch mal eine DDR-Band, wie ich zufällig weiß, weil ich gerade eine Sendereihe über DDR-Pop Kultur gemacht habe.
Ah, ich glaube, das wird ein anderes Groß-Pankow gewesen sein. Also es gibt mehrere davon.
Nein, ich meine, Pankow war der Name einer Band in der DDR.
Okay. Gut, das war dann wahrscheinlich das Pankow in Berlin. Ansonsten gibt es hier noch, Pankow ist ein Stadtteil auch in Berlin. Und die Leute wollen gerne nach Pankow fahren, wenn sie uns besuchen. Aber in Wahrheit müssen sie auf dem halben Weg nach Hamburg, wenn sie zu uns wollen. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern.
Okay.
Und das ist ein ganz kleines Dorf mit 100 Leuten, ja, zwischen Berlin und Hamburg.
Ist das auch im ehemaligen Osten Deutschlands?
Ja, es ist im Osten. Soweit war es richtig.
Okay. Und siehst du da irgendwelche Nachteile durch diesen Standort im ehemaligen Osten?
Also erstmal sehe ich den Vorteil, dass ich Ruhe habe und dass man da nicht so, es ist einfach ein ruhigerer Alltag und nicht so viel Stress durch Verkehr und Lärm und so weiter. Und das brauche ich einfach. Ich bin kein Stadtmensch. Ich könnte in der Stadt nicht so arbeiten ohne weiteres. Und dann kann man natürlich da günstig ein Haus kaufen. Das ist somit die günstigste Region in ganz Deutschland. Und das war eigentlich auch meine Motivation. Und ansonsten sind wir ein Internetshop. Das heißt, solange wir einen Internetanschluss haben und die Post bei uns die Pakete abholt und austrägt, die vielleicht 50 Stück am Tag, die wir zurzeit versenden, solange ist uns das völlig egal, wo wir sind.
Ortsunabhängig.
Ganz genau.
Du bist aber in der BRD groß geworden.
Nein, ich bin ein Ossi.
Du bist ein Ossi, okay.
Ja.
Wie viele meiner Hörerinnen und Hörer.
Mhm.
Soweit ich das mitkriege, aber ich habe da keine Erhebungen gemacht. Keine Ahnung. Was ist Terra Preta? Vielleicht eine kurze Wiederholung. Also es gibt dieses erste Interview, wir müssen das noch nicht mehr in aller Ausführlichkeit erklären, aber nur kurz so quasi als Einstieg.
Ja, Terra Preta ist portugiesisch. Heißt schwarze Erde und heißt zunächst mal in Brasilien, jede gute Erde, die schön dunkel ist, wird hier Terra Preta genannt. Speziell bezeichnet es, im Deutschen hat sich das eingebürgert und in der Literatur als Bezeichnung für einen Boden, den man speziell in den Tropen im Amazonasgebiet findet. Ein Boden, der extrem humusreich ist, also ganz schwarz. Und wo man lange nicht wusste, warum der so schwarz ist oder warum der so humusreich ist, weil eigentlich gibt es keinen Humus in den Tropen. Und da gibt es eben seit wann gibt es da intensivere Forschung? Ich sag mal so seit 30 Jahren, seit 10 Jahren sehr viel Interesse daran, seit 30 Jahren vielleicht schon Forschung von Bodenkundlern. Was ist das, dieser seltsame Boden, wie ist der entstanden, wie setzt er sich zusammen? Und aus dieser Forschung heraus ist in den letzten, seit 2009, 2005 vielleicht in Deutschland, die Idee entstanden, solche Böden kann man doch nicht nur im Amazonasgebiet machen, sondern auch bei uns in Deutschland und Europa und sonst wo. Und dementsprechend hat sich dieser Name Terra Preta jetzt eingebürgert für alles, was diese Techniken nutzt, die auch genutzt wurden von den Indianern im Amazonasgebiet, um diese Böden herzustellen. Also das sind keine natürlichen Böden, sondern das sind Böden, die durch die Menschen entstanden sind, durch die Zivilisationen, die im Amazonasgebiet waren, die haben diese Böden damals hergestellt. Und das war erstmal eine Überraschung, weil wir wussten bis vor kurzem nicht, also die westliche Landwirtschaft und Bodenkundler und so, wie sowas gehen sollte. Und haben das jetzt aber ein Stück weit zumindest gelernt, verstanden. Und diese Kenntnisse werden jetzt auch von verschiedenen Firmen, von Landwirten, von ganz vielen Forschungsinstituten, von ganz vielen Kleingärtnern übertragen in Deutschland, in Europa. Und die nennen das dann alle Terra Preta, was umgangssprachlich ist, wissenschaftlich ist es dann eine Schwarzerde mit Holzkohle. Das ist nämlich der wesentliche oder ein wesentlicher Punkt bei der Terra Preta, die Holzkohle.
Was bedeutet das Wort eigentlich, Terra Preta, die Übersetzung?
Ja. Terra Preta, portugiesisch, Terra Erde und Preta, schwarz.
Ah, okay. Also schwarze und, Erde.
Okay. Ganz genau. Ist eine Schwarzerde, ist eine tropische Schwarzerde.
Und das ist
Schwarzerde
ja.
Eine Schwarzerde da, wo sie sich eigentlich nicht geben dürfte. Weil diese tropischen Böden sind ja, wenn man sich vielleicht nur an seine Schulzeit oder Biologieausbildung zurückerinnert, Da wurde oft auch von diesen Bedingungen im Amazonas gesprochen, wenn man, oder im Regenwald gesprochen. Wenn man da einmal diesen Regenwald abholzt, wenn die oberste Bodenschicht, Bodenkrume da einmal weggespült ist, dann ist der Boden da komplett unfruchtbar. Also extrem versauert, ausgewaschen, ja, sehr nährstoffarm und hat eben auch keinen Humus. Und die ganze Lebendigkeit, der ganze Nährstoffe sind im tropischen Gebiet immer in den Pflanzen und in der obersten Bodenschicht in Feinwurzeln und so. Da kommt also nicht eigentlich eine wirkliche Bodenbildung in Gang. Nicht so Humus wie bei uns. Bei uns gibt es ja Humusbildung im Boden, im Wald, in der Wiese, auf dem Acker selbst. Einfach dadurch, dass der Abbau der organischen Substanz nicht so schnell ist. Dadurch, dass es bei uns kühler ist, im Winter friert, dadurch braucht die organische Substanz relativ lange, um sich abzubauen. In den Tropen kann man rechnen, ungefähr Faktor 10 der Geschwindigkeit, der Abbau der organischen Substanz, einfach durch die Feuchtigkeit und durch die hohe Temperatur. Das heißt, ein Laubblatt, was da auf den Boden fällt, das ist in 2 Wochen verschwunden. Ein Laubblatt, das bei uns ein halbes bis ein Jahr braucht, bis es verschwindet. Und dann kann man sich vorstellen, wie schnell da das ganze organische Material im Boden verschwindet. Und da bleibt einfach im Normalfall kein Dauerhumus übrig.
Okay, da gab es jetzt ein kurzes Verbindungsproblem. Das ist der Grund, warum wir das heute eben nicht live machen. Wir waren eben gerade bei diesem Humus und dass da eben im Normalfall keiner übrig bleibt.
Und genau, Humus ist ein Phänomen der gemäßigten Breiten, da wo es kalt genug ist oder manchmal trocken genug ist, wo der Abbau der organischen Substanz verzögert ist, da kann sich in der Natur erstmal so ohne weiteres Humus ansammeln. Bei uns eben ganz typisch auf Wiesen und in Wiesen und Wäldern, aber in den Tropen eben typischerweise nicht. Also nicht ohne Eingriff des Menschen, da in den Tropen haben wir typischerweise ganz stark oxidierte, ganz stark durchgewaschene, ausgelaugte Böden und wie gesagt, die Lebensschicht, die dann die Nährstoffe speichert und guckt, dass keine Erosion stattfindet oder so, das ist alles ganz, ganz dünn, alles Flachwurzler, alles dieser dünne Lebensschicht im Regenwald, die diese ganze Reichtum dann an Natur und Leben da hervorbringt.
Ja, es gibt ja einige Untersuchungen schon über Terra Preta, aber inwieweit verstehen wir denn überhaupt schon, wie Terra Preta sozusagen funktioniert?
Zunächst mal wissen wir so ungefähr, wie es zusammengesetzt ist oder sogar ziemlich genau. Es gibt halt ganz viel Terra Preta. Es ist kein seltenes Phänomen in Amazonien oder prinzipiell in den Tropen. Also sag mal, mindestens 1% der Fläche, einige Schätzungen gehen bis 10% der Fläche. Das ist so ein bisschen die Frage, wie genau man Terra Preta definiert. Aber also wirklich große Teile des Regenwaldes, große Teile Amazoniens sind Terra Preta. Das haben wir auch auf unserer Reise gemerkt, dass eigentlich immer, wenn wir einen Einheimischen gefragt haben, gibt es hier irgendwo Terra Preta, schwarze Erde, konnte er uns immer irgendwo sagen, ja, da oder ich habe selber einen Hof auf Terra Preta oder so. Also das ist kein seltenes Phänomen. Und dementsprechend gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sorten von Terra Preta, also das scheint nicht so schwierig zu sein, die in den Tropen herzustellen. Aber was immer drin ist, was sich immer nachweisen lässt, ist Holzkohle. Das ist eigentlich der ganz wesentliche Faktor, der zuerst aufgefallen ist. Und zwar doch recht großzügige Mengen, also für eine voll ausgebildete Terra Preta so 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter. Das ist das, was man da heute in den Bodenproben findet.
Das ist circa so 10%,
hast du mir immer gesagt? Nein. Also vom Humusgehalt, ja, aber nicht vom Kohle. Also der Holzkohlegehalt ist, ja, wie hoch wird der? Also kann ich jetzt in Prozent nicht umrechnen, müsste man. Also die obersten 30 Zentimeter, wenn die 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle enthalten, die obersten 30 Zentimeter sind 300 Liter, könnte man jetzt umrechnen, ist ein bisschen schwierig. Aber es sind nicht 10%, nein, es ist eher so was um die 2-3%. Aber Humusgehalte. Humus ist ja dann nicht nur Holzkohle, sondern Holzkohle ist auch Humus. Wenn man jetzt also Humus bestimmen möchte im Boden, wie viel organische Substanz, wie viel organischer Kohlenstoff, so bestimmt man das, wie viel organischer Kohlenstoff ist im Boden vorhanden. Wenn man das bestimmt, dann ist da eben Holzkohle auch Teil des Humus oder Teil des organischen Kohlenstoffs. Und dann ist dazu aber nochmal die drei- bis vierfache Menge an normalem Kohlenstoff, also sprich normaler Humus, normaler Pflanzen und Reste und so weiter. Und das Phänomen, was offensichtlich ist bei Terra Preta, ist, dass die Holzkohle alleine ist nicht der Schlüssel, sondern da kommt noch dazu, dass sich über die Holzkohle hinaus Dauerhumus bildet. Also im Grunde genau das, was Holzkohle auch ist, ein Dauerhumus, der im Boden nicht verschwindet. Das heißt, da ist irgendein biologisches System in Gang, was mit Holzkohle mehr Humus produziert, mehr Dauerhumus produziert. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es Terra Preta gibt, die dann vielleicht ganz alt ist, die schon aussieht wie Torfböden. Oder wenn es eine Terra Preta ist, die relativ jung ist, vielleicht nochmal 50 oder 100 Jahre, die dann einfach wie ein dunkler Boden aussieht, wo eben ein bisschen mehr Humus, Holzkohle und Nährstoffe drin sind. Also dass es da auch so starke Abstufungen gibt oder so.
Okay, aber nochmal die Frage, inwieweit hat man denn jetzt schon, glaubst du, zu wie viel Prozent hat man denn jetzt eigentlich schon verstanden, wie dieses ganze System namens Terra Preta, also diese schwarze Erde, funktioniert, unter Anführungszeichen? Also funktioniert. Hat man da schon alle Faktoren überhaupt erkannt, die da mitspielen?
Sag mal so, nein, also ganz klar nein, man hat nicht alle Faktoren erkannt. Der Punkt ist, wir werden sie wahrscheinlich auch nie alle verstehen, weil die ganze Mikrobiologie im Boden so komplex ist, dass die nicht ohne weiteres durchschaubar ist. Wir wissen aber von der Zusammensetzung her, was offensichtlich die Zutaten sind, damit Terra Preta entstehen kann. Und das sind Holzkohle, das ist organisches Material, also man kann in diesen Böden nachweisen, im Grunde alles, was Garten- und Küchenabfälle sind. Also in diese Böden sind 500 bis 7000 Jahre alt, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das kann man sehr schön datieren an den C14-Proben an der Holzkohle. Holzkohle ist ideal geeignet, um diese Bestimmung über C14-Methode zu machen. Also das sind 500 bis 7000 Jahre alte Böden. 500 Jahre alt wahrscheinlich deswegen, weil vor 500 Jahren die Europäer die ersten Kontakte hatten auf dem amazonischen, also in Amazonien.
7000 Jahre sind die ältesten.
Das sind die ältesten, genau. Wow. Also die man jetzt, also diese Aussage habe ich von Professor Eduardo Neves aus Sao Paulo hier, ein Terra Preta, ja, also ein Archäologe, der viel in Terra Preta forscht in Amazonien. Und der hat offensichtlich diese Werte rausbekommen. Ob das jetzt die tatsächlich ältesten sind oder ob wir noch ältere finden, das kann man jetzt nicht sagen. Vielleicht gibt es auch Jüngere, aber von den Jüngeren gibt es wahrscheinlich nicht so viel. Und der Grund dafür ist, dass eben seit 500 Jahren, seit es Kontakt gab mit den Europäern, vermutlich diese Zivilisation, die im Amazonien existiert haben, man muss sich vorstellen, Amazonien ist so groß wie Europa, also Europa bis zum Ural wohlgemerkt, ne? Nicht hier Mitteleuropa, irgendwie Deutschland und Frankreich, sondern Europa bis zum Ural, das ist die Größe von Amazonien. Da haben offensichtlich sehr, sehr viele Menschen gelebt. Es gibt immer noch Spekulationen, wie viele es nun genau waren. Aber so die Schätzungen gehen immer weiter nach oben. Es werden wohl um die 20 Millionen gewesen sein, die da im 15. Jahrhundert gelebt haben und auch schon lange Zeit vorher. Und diese Einwohner Amazoniens sind dann in Kontakt gekommen mit den europäischen Krankheiten.
Ja, und auf das möchte ich später noch zu sprechen kommen. Bleiben wir jetzt aber noch zu, also Amazonien ist...
So, also nochmal kurz, was wissen wir über Terra Preta? Das erste ist Holzkohle, das zweite ist, ja, wir finden Algen, wir finden Fischgräten, wir finden Knochen, wir finden...
Holzkohle ist ja auch der begrenzende Faktor ein bisschen, wenn man Terra Preta herstellen möchte, weil das ja eigentlich so ziemlich das teuerste ist, was von dem, was da reinkommt.
Heute, oder? Heute für Gärtner und Landwirtschaft, genau.
Ja.
Und man findet, das ist noch wichtig, man findet auch Fäkalien. Man kann menschliche Fäkalien im Boden ganz gut nachweisen über bestimmte Substanzen. Die sind auch über Jahrhunderte offensichtlich stabil und sind heute noch nachweisbar. Und es ist demzufolge nachgewiesen, diese Böden enthalten also nicht nur Küchenabfälle, alle möglichen Speisereste, Pflanzen und sonst was, Algen und Muscheln, sondern auch menschliche Fäkalien.
Okay.
Und Holzkohle. Also das wissen wir, dass es da drin ist. Und ausgestattet mit diesem Wissen und ausgestattet mit dem Wissen um Bodenbiologie und Kompostierung und ganz speziell eben auch EM, diese Fermentierung mit EM, mit den effektiven Mikroorganismen, mit denen wir arbeiten, ausgehend davon haben dann Kleingärtner, also ganz prominent zu nennen ist Dr. Heiko Pieplo, der ein Therapreta-Forscher ist und das im Prinzip im Kleingarten und mit vielen anderen Kleingärtnern im Netzwerk und letztendlich auch Firmen und so weiter dann mehr oder weniger herausgefunden hat, wie es funktioniert. Nämlich eben organische Substanz, organisches Material, jedweder Art eigentlich, eine gute Mikrobiologie und Holzkohle. Das sind die drei Sachen, die man sich merken muss. Daraus entsteht Therapreta. Organisches Material, möglichst nährstoffreich, so wie eben Fäkalien, Mist oder Gartenküchenabfälle. Eine gute Mikrobiologie, gut, müsste man jetzt noch genauer definieren, aber auf jeden Fall darf es nicht faulen, darf nicht stinken, sondern die Nährstoffe müssen durch Milchsäurebakterien oder durch eine gute Rotte müssen die umgesetzt werden. Und Holzkohle, das sind die drei Sachen, die man sich bei Therapreta, die immer im Kopf sein müssen. Wenn die zusammenkommen, dann entsteht auch bei uns irgendeine Form von Therapreta. Und die letzten Geheimnisse sind aber, wie gesagt, nicht geklärt, weil gerade in dieser Mikrobiologie, in dieser biologischen Komponente, da stecken wahrscheinlich noch ja ganz viele, aber wahrscheinlich sogar noch ein, zwei größere Überraschungen, die Vermehrung der Therapreta betreffen. Sprich, es gibt Spekulationen, dass es da bestimmte Pilze eine Rolle spielen, die aus holzigem Material oder prinzipiell aus organischem Material quasi auf biologischem Wege eine Verkohlung herstellen. Da ist der Aspergillus niger genannt, das ist so ein bestimmter Schimmelpilz und der kann einen verkohlungsähnlichen Prozess hervorrufen, aber biologisch. Sodass es im Labor fast nicht unterscheidbar ist, ist das nur durch den Aspergillus niger entstanden oder durch Holzkohle.
Ja, eines der Probleme, das wir im Westen haben und das Kulturen offenbar sehr oft haben, ist, dass ihre Bodenfruchtbarkeit zurückgeht und das vielleicht mit Therapreta umgekehrt werden kann. Ich habe da vor einigen Jahren auch ein sehr interessantes Interview über Wasserkreisläufe mit Dr. Wilhelm Rippel gemacht, wir sind ein Limnologe, und der hat das also als ganz großes Problem gesehen, dass also die Böden erodieren, auch die Abwasserwirtschaft, dass wir also unsere ganzen Nährstoffe ins Meer hinausschwemmen, bei den Kläranlagen und so weiter, einfach dann entsorgen, anstatt es zu nutzen. Das ist ja auch etwas, was ihr da macht, also so Filteranlagen in Teichen, aus denen dann wiederum das, also als Ausgangsmaterial für Therapreta und Humusbildung gelten kann. Aber jetzt generell Bodenfruchtbarkeit, die zurückgeht und Therapreta.
Da ist Humus ist eigentlich das ganz große Oberthema in Sachen Bodenfruchtbarkeit. Ein humusreicher Boden, der hält Nährstoffe, der hält Wasser, der wird auch nicht einfach wegerodiert, weil im Humus sind zum Beispiel ganz viele Pilzfäden und ja auch immer Wurzeln drin, die den Boden zusammenhalten, das Bodengefüge. Und dementsprechend ist Humus der Faktor, der bestimmt, ob ja die Bodenfruchtbarkeit, wie fruchtbar ein Boden ist, wie gut er Wasser und Nährstoffe hält und Nährstoffe und Wasser bereitstellen kann für die Pflanzen. Und Humus ist das, wo man eben sehen kann, wie unsere Böden degradieren. Gar nicht mal so sehr jetzt in Europa, weil in Europa, wir machen in Europa schon seit 2000 Jahren alles falsch, was man mit Bodenfruchtbarkeit falsch machen kann. Und trotzdem wächst es bei uns noch ganz gut. Und der Grund dafür ist, dass wir einfach ein Klima haben, was so wahnsinnig nachsichtig ist. Also im Mittelmeerraum haben sie das ein paar hundert Jahre falsch gemacht und dann ist da vorbei. Dann ist da Wüste und da wächst da nur noch eine ganz trockene Baumvegetation, wenn überhaupt. Aber bei uns aufgrund dieses ständigen Westwindes und der Feuchtigkeit, die über die Ozeane kommt, wächst es trotzdem noch. Und deswegen bildet sich auch immer wieder Humus und wächst immer wieder im Wald notfalls. Aber in anderen Regionen, speziell in tropischen Regionen, da ist der Humus eben ganz schnell weg oder die oberste Bodenschicht ganz schnell weg. Wenn man die zwei, dreimal abgeholzt hat, ist einfach vorbei. Oder wenn man da normalen Ackerbau betreibt, das vernichtet einfach den Humus, das vernichtet die Bodenstruktur. Und das wiederum führt, wie der Professor Wilhelm Rippel untersucht hat und anmahnt, das führt zu einem massiven Abtrag an Bodenfruchtbarkeit, an Bodensubstanz, an Nährstoffen. Und während, also er spricht da von einem Faktor 100, der typischerweise heute normal erreicht wird. Also unter einem normalen Wald oder normaler Wiese wird vielleicht 10 Kilogramm Nährstoffe Boden im Jahr abgetragen. Ein bisschen mehr wird es sein, aber so in dem Dreh. Unter den modernen Verhältnissen ist es eine Tonne und mehr. Also Faktor 100, dass Boden verloren geht, Nährstoffe verloren gehen und die landen dann immer flussabwärts, sprich im Tal, im Fluss, im Meer. Da landen unsere Nährstoffe heute. Und die Kläranlagen, die intensivieren die Sachen noch, weil da nehmen wir die Nährstoffe von den Böden, spülen die essen die, klar, als Form von Gemüse und Nahrung, Fleisch, spülen das die Toilette runter, das landet in der Kläranlage, das landet im Fluss und dann schließlich im Meer. Also da beschleunigen wir das noch. Und die moderne Landwirtschaft ist da eben mit ihren Methoden, ihrer starken Bodenbearbeitung, den offenen Äckern, ist da auch sehr anfällig für diese Art der Erosion.
Ein anderer Name, der da auch gefallen ist, ist Friedrich Wenz, vor allem was jetzt Landwirtschaft anbelangt.
Ja, also das ist jetzt, geht jetzt sozusagen schon in Richtung Praxis. Was kann man denn dagegen tun? Und prinzipiell, was sich in den letzten 10 Jahren Forschung definitiv rausgestellt hat, wir schaffen es mit diesen Therapreta-Methoden, mit Holzkohle, organischem Material und so weiter, schaffen wir es in Rekordtempo Humus aufzubauen. Wo man normalerweise sagt, man braucht für 1 Millimeter Humusaufbau 25 Jahre, ich habe den Wert nicht ganz im Kopf, aber lange, also ja viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte, um den Boden wieder aufzubauen, das war eigentlich der Stand des Wissens bis vor ganz kurzem, finden wir, dass wir mit Terra Preta und einigen anderen Methoden, eben Einbringung von organischem Material, grüne Äcker, immer grüne Äcker und so weiter, dass wir damit Boden innerhalb von 5 bis 10 Jahren eigentlich Humusgehalte 2, 3, 4% und mehr im Boden steigern können. Und das ist eigentlich das, und zwar dauerhaft steigern können, nicht einfach nur für ein paar Jahre. Das ist ja immer das Normale bei, wenn man Kompost oder organisches Material oder Mist in großer Menge auf den Boden bringt. Das kann man zwar machen und das funktioniert dann auch 2, 3 Jahre, aber dann ist das wie im Regenwald. So ist es bei uns nach 2, 3 Jahren auch. Ist das eigentlich wieder komplett abgebaut, veratmet, dann ist man wieder bei Null. Und das gilt für Biobetriebe ganz genauso. Und da ist die Terra Preta ein Durchbruch in dem Sinne, dass wir mit der Terra Preta einmal was machen, also einmal Holzkohle mit organischem Material ausbringen und das bleibt erstmal. Und tendenziell sogar, desto länger es drin bleibt, desto mehr wird es.
Und also
hier arbeiten wir genau andersrum. Während wir sonst immer gegen die Zeit arbeiten und alles, was wir reinbringen, ist nach ein paar Jahren wieder weg, ist es bei Terra Preta genau anders. Alles, was wir reinbringen, wird mehr.
Das heißt, die Ertragssteigerung, die konkrete, spielt sich so rund um die 20% ab, habe ich das jetzt richtig gehört? Die jetzt in der Landwirtschaft zu erreichen ist?
Das ist immer die Frage, welches System betrachten wir, ne? Ist es ein Gewächshaus? Ist es bewässert? Ist es normaler Ackerbau? Was ist es für ein Boden? Sandboden oder schon ein guter Humusboden oder so, ne? Aber so im Schnitt kann man sagen, 10 bis 30% mehr Ertrag ist in der normalen Landwirtschaft offensichtlich drin. Das zeigen die Untersuchungen, die bisher so gelaufen sind. Von Bruno Glaser in Halle, von eben Terraboga, Botanischer Garten Berlin. Da sind gerade vor einem halben Jahr ganz viele Untersuchungen vorgestellt worden. Die haben über 5 Jahre lang Untersuchungen gemacht im Botanischen Garten und haben dann noch Forscher eingeladen und zu so einem Workshop. Die sind auf der Internetseite verfügbar, kann ich nachher mal ansagen, dass du das auch verlinken kannst. Also so 10 bis 40% Mehrertrag ist typisch für Einbringung von Kohle mit organischem Material im Böden mit Terra Preta.
Aber die, wenn ich es richtig verstanden habe, der tatsächliche Vorteil ist, dass hier konstantere Erträge dann auch vor allem erwirtschaftet werden können. Und dass die Erträge dann auch nicht zurückgehen, je länger man diesen Anbau betreibt.
Ja? Das ist eben aufgrund der Kürze der Zeit, die jetzt, zwar gibt es schon ein paar Jahre Forschung zu Terra Preta, aber gerade so eine mehrjährige Forschung ist extrem schwierig, weil meistens ist es irgendwie eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit und die ist nach 1, 2, 3 Jahren vorbei. Und da jetzt zu gucken, was ist denn nach 5 Jahren, was ist denn nach 10 Jahren, was ist nach 20 Jahren, das ist extrem, also da gibt es keine Daten. Wir sehen es im Amazonasgebiet, die ganz alten Böden, die über Jahrhunderte, Jahrtausend Jahre alt sind, die immer noch fruchtbar sind, die immer noch nährstoffreich sind, Schwarzerdeböden sind, dass das offensichtlich nicht verschwindet und sogar mehr wird. Wie es sich genau bei uns verhalten wird, können wir jetzt an wissenschaftlichen Studien noch nicht sehen. Aber der Bruno Glaser zum Beispiel, ein Professor eben in Halle, der ja eigentlich der bekannteste Therapeuta-Forscher ist in Deutschland, der hat jetzt auch mal heimische Schwarzerden ausgebuddelt, nämlich an der Elbe im Wendland. Hat er mal geguckt, einen normalen Sandbodenacker ausgegraben, ein Bodenprofil genommen und erhoben und geguckt und da gleich daneben eine alte Slawensiedlung ausgegraben und geguckt, was die für Böden haben. Und die hatten interessanterweise eben auch Schwarzerdeböden offensichtlich. Nicht ganz so hohe Humusgehalte wie jetzt im Amazonasgebiet, aber selbst da ein mehr als 1000 Jahre alter Schwarzerdeboden, der von slawischen Besiedlern damals hergestellt wurde, offensichtlich haben die schon ähnliche Techniken verwendet wie die Amazonas-Indianer mit Holzkohle, die man da nachweisen kann, und Kompostierung und so weiter. Und der ist auch noch da, dieser Schwarzerdeboden.
Ganz kurz noch zu effektiven Mikroorganismen, du hast es ja schon öfter erwähnt. Da scheint es ja auch sehr viele Anwendungen zu geben. Ich habe da gesehen, ich habe mir ein paar Videos angesehen, die auf deiner Website verlinkt sind. Da gibt es einen Spray, Zahncremen und EM vor allem auch zum Trinken.
Ja, also.
Was macht der Spray?
Das würde die Sache von hinten aufrollen. Ich fange mal vorne an.
Ja.
Also die EM gibt es schon ziemlich lange, gibt es seit, wie lange ist es jetzt, seit ungefähr 1980. EM ist einfach ein Markenname. Das hat sich ein japanischer Professor ausgedacht und hat das EM genannt. EM steht für effektive Mikroorganismen und ist inzwischen ein weltweiter Markenname. Hat jetzt also nicht irgendwie eine beschreibende Wirkung eigentlich. Und es bezeichnet eine Mischung, die zusammengesetzt ist aus Milchsäurebakterien, Hefen und photosynthetischen Bakterien. Und das ist eine Mischung, über die der Professor Higa gestolpert ist in seinen Forschungen und gemerkt hat, Mensch, wenn ich die Sachen zusammenmische, dann entsteht eine Symbiose, die wirken zusammen und zusammen wirken die viel stärker als jeder für sich alleine. Und wenn ich das auf Pflanzen sprühe, dann wachsen die besser. Wenn ich das auf Kompost mache, dann setzt er sich besser um und ist besser für die Pflanzen, nährstoffreicher, reicher an Vitaminen, Antioxidantien, weniger Schadkeime. Wenn ich, die haben dann relativ schnell auch Experimente gemacht mit Tierfütterung, mit Anwendung im Wasser. Die machen große Wasserprojekte in Japan, in Kanälen und sogar in Meeresbuchten, da EM einzubringen und so weiter. Also da hat sich aus Japan diese Technologie verbreitet. Und was das ist, ist eigentlich eine ganz simple Sache. Das ist Sauerteig, Sauerkraut. Das ist eigentlich das, was der Professor Higa da gefunden hat. Und das haben parallel zu ihm auch ganz viele andere gefunden und anders genannt. Der Hans-Peter Rusch zum Beispiel, der Erfinder des Biolandverbandes oder ein Gründer des Biolandverbandes in Deutschland, der hat das Symbioflor genannt, eine Mikrobenmischung für den Boden, die war ganz genauso zusammengesetzt. Herr Kanne, ein Bäcker, hat das Kanne-Brot-Trunk genannt, hat das auch ca. 1980 entwickelt. Und eine Milchsäurebakterien-Hefenmischung war es am Anfang noch, heute ist es nur noch eine Milchsäurebakterienmischung bei ihm entwickelt. Also da gibt es ganz viele ähnliche Mischungen, Forscher.
So, das war jetzt der zweite Ausfall. Wie gesagt, gut, dass wir das nicht live gemacht haben. Also wir waren gerade beim Kanne-Brot-Trunk und dass es da eben einige Dinge gibt. Und diese effektiven Mikroorganismen, wo ist jetzt, nur um noch einmal den Zusammenhang mit Terra Preta herzustellen?
Also EM ist quasi ein Grundprinzip in der Natur. Immer wenn aufbauendes Milieu zusammenkommt mit organischem Material, dann entsteht offensichtlich eine EM-ähnliche Mischung. Deswegen eben auch ganz viel in der Natur, Sauerkraut, Sauerteig und so weiter, in bestimmten im Kuhmagen, im Regenwurmdarm, entsteht diese Mischung spontan. Und das scheint auch ein Schlüssel zu sein für Terra Preta. nämlich in dieser milchsauren Fermentation wird das organische Material optimal umgesetzt. Wir haben praktisch keine Nährstoffverluste, keine Stickstoffverluste und diese Milchsäurefermentation tötet auch viele Schadkeime ab, was zum Beispiel wichtig ist für Fäkalien und so, wenn man die verarbeitet. Und dementsprechend ist diese Milchsäurefermentation laut den Versuchen und Forschungen von Dr. Heiko Pieplo und natürlich von uns dann in den letzten Jahren und vielen anderen, die sich mit EM und Therapreta beschäftigen, hat sich herausgestellt, also dass man mit EM offensichtlich wunderbar Therapreta herstellen kann und das eben sehr effizient, sehr schnell. Während das andere Methoden haben auch funktioniert. Es gibt auch Heißkompostierung, die es auch ganz gut hinkriegt. Das ist dann aber, wie gesagt, ein bisschen verschwenderischer mit den Nährstoffen. Da geht eventuell mehr verloren oder die Gefahr, dass da die Mikrobiologie entgleist, weniger Humus gebildet wird, Schadkeime auftreten, ist da etwas höher.
Jetzt aber nur noch Interesse halber. Was macht ein EM-Spray? Also ein Spray mit effektiven Mikroorganismen.
Ja, also ich habe ja angedeutet, das ist ein Grundprinzip in der Natur und deswegen gibt es ganz, ganz viele Milieus, in denen EM positiv wirken kann. Boden, Kompost haben wir schon gesagt, Verdauung ist naheliegend, auch da helfen Milchsäurebakterien und Hefen in der Verdauung. Wir kennen das von Sauerkrautsaft auf der Haut, da kommt das Spray vielleicht ins Spiel. Auch die Haut profitiert davon, wenn Milchsäurebakterien dominant sind auf der Haut. Das ist wunderbar für Wundheilung, wunderbar für, es gibt ganze Kosmetiklinien inzwischen mit EM, die damit arbeiten, dass das das Hautmilieu verbessert. Oh, ich weiß ja nicht genau, welches EM-Spray du meinst. Ich nehme an, wir verkaufen eben auch so eine kleinen Sprühflaschen, ja, mit denen man sich oder alle möglichen Sachen einsprühen kann.
Ja, genau.
Und das genau deswegen. Also um sich selber sozusagen mit einer positiven Mikrobiologie zu überziehen und dementsprechend wie quasi andere sich nach dem Duschen eincremen, so sprühe ich mich mit EM ein.
Okay. Du bist ja jetzt gerade in Brasilien, wie schon erwähnt, deshalb ist auch die Verbindung relativ schlecht.
Ja.
Und du hast da einen sehr schönen Reisebericht verfasst. Du warst also in Amazonien. Und ich habe mir da einen Satz rausgeschrieben, weil ich den wirklich sehr schön finde. Und zwar, du schreibst da, Amazonien ist kein unberührter Urwald, sondern ein verwilderter Garten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wessen Garten?
Ja, ganz genau. Wir haben es ja schon ganz kurz angerissen, dass diese Böden von Zivilisationen von Menschen im Amazonasgebiet hergestellt wurden, also dass sie nicht natürlich entstanden sind, die Therapreta-Böden. Man findet da ganz viel Keramikscherben und eben Holzkohle und viele andere Rückstände der ehemaligen Bewohner. Und die sind aber heute offensichtlich kaum noch vorhanden, diese Bewohner, und wahrscheinlich seit 500 Jahren nicht mehr vorhanden, weil inzwischen ist man in dieser Erforschung der Geschichte und Seuchen und Krankheiten so weit, dass man sagen kann, die Bewohner Nord- und Südamerikas, die waren zwar sehr gesund und fit und hatten zum Beispiel kaum Diabetes und irgendwelche Krankheiten, aber sie hatten auch eine sehr enge genetische Basis, vor allen Dingen was ihre Abwehrkräfte mit gegen bestimmte Infektionskrankheiten angeht. Also die hatten so gut wie keine Infektionskrankheiten da drüben. Die ganzen Infektionskrankheiten, Grippe, Masern, Malaria, Gelbfieber, wie sie alle heißen, zig verschiedene Infektionskrankheiten, die hier ganz oft in Europa und Asien und Afrika entstanden sind, die gab es da drüben alle nicht. Und die sind auf einmal mit den Europäern massiv dorthin übertragen worden. Und das hat dazu, wer sich vielleicht ein bisschen mit Geschichte auskennt, erinnert sich noch an die Pestepidemien in Europa, speziell im 14. Jahrhundert, wo ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung gestorben ist innerhalb weniger Jahre an einer Pestepidemie. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diese Katastrophe mal im Grunde alle 3 Jahre, 100 Jahre lang, also Faktor 30, durch Amazonien und durch ganz Nord- und Südamerika gegangen ist. Und am Ende dieser Katastrophe waren davon von 100% Einwohner vielleicht noch 90, waren 90, 95% tot. Also es war eine komplette Auslöschung ganzer Regionen, ganzer Ortschaften, ganzer Zivilisationen, die entsprechende Struktur bricht zusammen. Ja, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich. Ja. Okay. Das heißt, man könnte fast sagen, so ist wie eine biologische Kriegsführung, nur eigentlich in dem Fall fast ungewollt.
Ja, nicht nur fast ungewollt. Die Europäer hatten ja damals gar keine Vorstellung von Freiheiten. Also die haben selber darunter gelitten, aber haben eben über die Jahrhunderte und Jahrtausende durch die vielen Epidemien, die ja letztendlich Europa erfasst haben, haben sie da eine gewisse Immunität gegen aufgebaut. Gegen Malaria übrigens auch nicht. Aber da waren die Afrikaner dann wieder besser dran. Aber und das aber alles auf einmal geballt auf die ursprüngliche amerikanische Bevölkerung losgelassen. Also würde ich wirklich an dem Punkt, ja, man ist da aus Eroberungssucht oder so hingekommen, das ist sicherlich richtig, aber die Auslöschung der Indianerbevölkerung, das war nicht das Ziel oder hatten die überhaupt nicht geplant, dass das bewirken könnte oder würde. Das Verständnis für Krankheiten, speziell für Infektionskrankheiten, war überhaupt nicht vorhanden. Man sprach da von schlechter Luft oder irgendwas, dass es tatsächlich eine Ansteckung gab. Das ist gar nicht noch gar nicht verstanden gewesen damals in Europa. Und dementsprechend
brechen. Ich wollte nicht andeuten, dass das bewusst gemacht wurde, natürlich. Das ist schon klar.
Es gab schon so Diskussionen. Irgendwann in Nordamerika haben wir mal angeblich verseuchte, mit Pocken verseuchte Decken an die Indianer verteilt und so. Also vielleicht haben sie es auch irgendwann mal in irgendeiner Ecke von Amerika versucht, bewusst einzusetzen, aber das meiste davon ist komplett ohne Absicht geschehen.
Ja, auch zu Pestzeiten in Europa gab es ja solche Dinge, dass man Brunnen verseucht hat und so, ja.
Das ist eigentlich die große Tragik. Die Schaffer dieser Kultur, die Schaffer dieser Böden, die sind heute nur noch in einem Bruchteil ihrer Anzahl vorhanden. Also die sind wirklich zusammengebrochen und diese Kulturen, man findet sie noch, man findet noch einzelne Indianerstämme, man findet auch noch diese hierarchischen Strukturen, wo man sagt, Mensch, warum haben die hier fünf oder zehn verschiedene Adelstypen und Fürsten und sonst was? Das macht doch bei so einem kleinen Dorf überhaupt keinen Sinn. Macht aber Sinn, wenn das Dorf irgendwann mal 20.000 Einwohner waren. Und das war offensichtlich früher mal so. Und das sind Forschungen von Michael Heckenberger, ein Archäologe in den USA, der regelmäßig Amazonien besucht und dort alte Siedlungen ausgräbt und auch Kontakt mit den noch dort Lebenden hat. Und das sind tatsächlich die gleichen Indianer offensichtlich, die da heute noch leben, aber eben in viel, viel geringerer Anzahl.
Wenn die ältesten Terra Preta Böden ungefähr 7000 Jahre alt sind, bedeutet das, dass auch diese Kultur bis auf 7000 Jahre zurückgeht? Oder zurückgehen könnte?
Ja.
Oder war das eine andere Kultur? Waren das verschiedene Kulturen, die sich da abgelöst haben?
Ich habe ja schon angedeutet, Amazonien ist so groß wie Europa. Mhm. Und die Zeiträume, ne, was ist in den letzten 7000 Jahren inklusive Griechenland, Türkei und Rom und sonst was in Europa passiert? So ungefähr muss man sich das auch vorstellen. Das wird da sicherlich nicht anders abgegangen sein. Genauso divers, genauso dynamisch über wenige Jahrzehnte, Jahrhunderte mit untergehenden Reichen und aufstrebenden Reichen und neuen Kulturen und neuen Methoden. Also das werden wir nie in dieser Vielfalt entschlüsseln können. Aber wir wissen aus anderen Forschungen, jetzt nicht an den Böden, dass es ich meine Felszeichnungen und auch Keramiken gibt, die ungefähr 13.000 Jahre alt datiert werden, mindestens im Amazonasgebiet. Also dort gab es Menschen, dort gab es Kultur schon auch vor diesen 7.000 Jahren.
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts kam man wieder ganz groß zurück. Henry Ford baute dort Fordlandia und Belterra, zwei künstliche Städte im Urwald zum Kautschukgewinn.
Genau, also das war jetzt unsere Amazonasreise. Wir sind da eigentlich so mit dem Ziel hingereist. Wir gucken uns mal so ein paar Bekannte, jetzt so von uns, was wir so von Freunden und Bekannten und aus der Literatur so ein bisschen gehört haben, Terra Preta-Orte an Und eine Sache, die da auch in der Literatur immer mal wieder aufgeblitzt ist, waren diese Versuche von Henry Ford. Und Henry Ford, der ja quasi die Fließbandproduktion in der Autoindustrie eingeführt hat oder prinzipiell Fließbandproduktion, industrielle Fließbandproduktion erfunden hat oder groß gemacht hat. Und der ja, war ja extrem reich in den 20er, 30er Jahren, hatte extremen Bedarf an Rohstoffen und vor allen Dingen auch einen ganz großen Bedarf an Kautschuk. Kautschuk für Reifen, Kautschuk für Schläuche, Dichtungen, für Scheibenwischer und alles Mögliche. Und Kautschuk war damals sehr, sehr teuer, weil es nur aus Brasilien kam und nur wild im Regenwald wuchs, im amazonischen Regenwald. Und das war so, dass man da Kautschukbarone hatte, die super reich waren, die riesige Gebiete unter sich hatten und viele, ja, Tausende, vielleicht Hunderttausende, fast Sklaven, also es war nicht offiziell Sklaverei, aber praktisch war es Sklaverei, was sie da mit denen gemacht haben, mit Kautschukbauern, die da jeden Tag zig Kilometer durch den Regenwald gelaufen sind, um die Bäume abzulaufen, die Kautschukbäume, und dort diesen Kautschuksaft abzuzapfen und zu verarbeiten. Das ist natürlich sehr ineffizient, wenn man so viel weit laufen muss und so oder so, da Brasilien der einzige Anbieter war und diese monopolartige Struktur der Kautschukbarone, das war alles ziemlich teuer. Und Kautschuk war aber nicht verzichtbar. Das ist bis heute nicht verzichtbar. Kautschuk ist ein extrem wichtiger Industrierohstoff bis zum heutigen Tag und damals war es völlig unersetzbar. Und Henry Ford hat also versucht, dieses Problem zu lösen für sich, indem er Plantagen mit Kautschukbäumen im amazonischen Regenwald anlegt. Hat er zweimal versucht, einmal in Fordlandia, ich meine 1925 oder so hat er da angefangen, und ein paar Jahre später in Belterra. Beides am Tapajó, den haben wir besucht. Tapajó ist ein großer Zufluss zum Amazonas, der wird da zum Teil auch schon 20 Kilometer breit, hat wunderschöne Sandstrände, glasklares Wasser. Da macht das Baden richtig Spaß, während der Amazonas sonst schlammig und ja, nicht so zum Baden einrät. Baden einlädt, ist der Tapajó also ein Traum mit spiegelglatten grünen Seen und sauberem Wasser und weißen Sandstränden. Und dort hat der Henry Ford seine, im Grunde ein Utopia wollte er da, oder hat er versucht, oder hat er mitten in den Dschungel gesetzt, eine moderne Industriestadt mit Wasserversorgung, mit Krankenhaus, mit Fabrik, mit Hafen. Setzt er da mitten in den Dschungel 1930. Und zwar zweimal, weil das erste Mal schiefgegangen, alle Plantagen sind eingegangen, alle Bäume sind eingegangen, mehrfach. Die Arbeiter haben rebelliert, weil sie nicht das essen wollten, was er angeboten hat, in seinen typisch amerikanischen Küchen, und haben ihm die Stadt auseinandergenommen. Und in Belterra hat es so weit funktioniert, dass die Bäume nicht gleich eingegangen sind, dass die gewachsen sind, aber dass sie dann nicht in die Produktion kam. Die sind, es gibt so viele Krankheiten offensichtlich für Kautschukbäume, speziell einen Blattpilz in Amazonien, der ganz schnell die jungen Blätter vernichten kann. Und wenn die Bäume zu nah beieinander stehen, was in der Plantage der Fall ist, dann gehen die Bäume ein oder auf jeden Fall sind sie so geschwächt, dass sie kaum Kautschuk produzieren. Und das ist ihm da passiert. Also deswegen ist das schiefgegangen. Letztendlich. Zu den ganzen anderen Schwierigkeiten, die er da mit den Einwohnern und sonst was hatte, da seinen Traum zu verwirklichen, ein Utopia zu schaffen.
Er klingt ein bisschen wie eine ziemlich hoffnungslose Kopfgeburt.
Ja, also sag mal so, ein Realist wäre erstmal hingegangen und hätte versucht, Kautschuk anzubauen, bevor er die Stadt hinbaut.
Ja.
Also Henry Ford war ja, glaube ich, auch makrobiotisch, also sprich, er, ich glaube, die haben da so eine Art Müsli-Brei bekommen.
Okay.
Also so was heute zum Teil nicht mehr, aber bestimmte Gesundheitsrichtungen damals eben propagiert haben, was gut gewesen sein soll. Und das habe ich noch von deutschen Hotelbesitzern da gehört im Amazonasgebiet. Wenn die da nicht ihren Maniok, ihr geröstetes Maniokmehl Farofa auf den Tisch bekommen und am besten noch Bohnen dazu, Dann gehen die wieder nach Hause.
Okay. Also, das ist also keine Hamburger, aber trotzdem nichts, was
bis jetzt... Bis zum heutigen Tag bis zum heutigen Tag sind die Amazonier, also ob es die indianischen Wurzeln sind oder ob sie sich danach entwickelt hat, ich weiß es nicht, aber sind die ganz eigen, was sie essen wollen, und wenn da kein Maniok auf dem Tisch steht, dann gibt's Ärger.
Ja, verstehe ich.
Und das also, hat da so viel Ärger gegeben, dass sie ihnen die ganze Stadt zerlegt haben. Ja.
Hier in der Steiermark ist es so ähnlich mit Kernöl übrigens.
Aha.
Ja. Kürbiskernöl. Also wenn wir das nicht kriegen, dann gibt es ja irgendwann Radau.
Aha.
Also ich verstehe das.
Genau, und wir haben Belterra besucht. Belterra ist eben an diesem Fluss, und Belterra ist auch berühmt für Terra Preta.
Genau, du schreibst, dass dich das ziemlich umgeworfen hat, das Terra Preta, genau, von Belterra.
Das war die ungewöhnlichste, die humusreichste, die krasseste Terra Preta, die ich in ganz Amazonien gefunden habe.
Und dennoch also sind die Kautschukbäume aber eingegangen.
Ja, das ist auch nicht alles Terra Preta da. Ne? Keine Ahnung, 100 Hektar oder mehr, da vielleicht Terra Preta, aber das stand trotzdem ja nicht alles auf Terra Preta, sondern die größte Anteil der Plantagen wird auf normalem Regenwaldboden gestanden haben. Also vielleicht haben die auf dem Terra Preta-Boden sich ganz gut geschlagen, das weiß ich nicht. Man sieht die Bäume heute noch, die stehen zum Teil heute noch. Um das alte Museum herum gibt es heute noch die Bäume.
Also dort gibt es jetzt ein Henry Ford Museum, oder?
Ja, also im Grunde steht ja die ganze Stadt noch. Man hat noch die ganzen amerikanischen Einfamilienhäuser mit Auffahrt, Vorgarten, Rasen und, ne?
Okay.
Man hat die Wassertürme, die typischen amerikanischen, und eben Krankenhaus und Verwaltungsgebäude und so, das steht heute alles noch und wird alles noch benutzt. Und es gibt auch ein Henry Ford, oder ich weiß nicht, also ein Belterra Museum, wo auch noch ein alter Bulldozer von damals steht, der offensichtlich da genutzt wurde, um den Regenwald abzuhalten und die Plantagen zu machen, und wo auch noch die Kautschukbäume stehen. Und man sieht auch noch die Ritzungen an den Kautschukbäumen, also das ist ja fast 100 Jahre her, also die Ritzungen von den von Kautschukernten, da muss man ja die Rinde so aufschürfen, dass dann dieser Saft rausläuft, die sind heute noch zu sehen. Also diese Bäume wurden beerntet. Aber ich glaube, dieser Blattpilz, der kommt trotzdem. Also die Terra Preta wird jetzt den Blattpilz zumindest so ohne weiteres nicht komplett verhindern. Der wird ja über die Luft übertragen, und wenn vor allen Dingen die jungen Blätter werden dann sehr schnell befallen, und dann gehen die Bäume, also dann gehen die Blätter wieder ein. Vielleicht könnte man da mit EM was machen, da spekuliere ich noch.
Das wäre jetzt gerade so meine Frage gewesen, ob da EM nicht.
Aber das weiß ich nicht genau. Ich nehme es stark an, dass man das heute mit EM oder bestimmten Mitteln in den Griff kriegen würde. Aber damals eben nicht. Und da sind ihm die Bäume eben eingegangen, auch auf Terra Preta. Genau, und diese Terra Preta also normal findet man eine Terra Preta. Wir haben eine im Norden von Manaus, das ist praktisch mitten im Regenwald, haben uns angeguckt, die waren nur so ein bisschen braun. Da hat man nur gesehen, ja, die Erde ist ein bisschen dunkler als sonst. Man findet ganz viele Keramikscherben da, aber es war jetzt nicht wirklich, wo man sagt, Mensch, das ist ja eine krasse Erde, sondern die war einfach nur ein bisschen dunkler und brauner. Ja, das war schon mal ganz interessant. Richtig schwarz war dann die Erde durchaus auf Marajo, da haben wir Terra Preta gefunden. Hier war richtig dunkel aus und schwarz, und auch als wir so mal im Dschungel mal angehalten sind, wo uns der Führer gesagt hat, hier ist dunkle Erde, und da mal den Spat, da war auch mal richtig dunkle Erde. Aber in Belterra, da war eine Erde, die war wie Torf. Also wie Torf, wie Sumpf, wie Moor. Aber also wenn man darüber gegangen ist, über die Erde, bin dann auf diesen Berg gegangen, wo die Einwohner offensichtlich früher Süßkartoffeln oder sonst was angebaut haben. Und wenn man darüber schritt, das fühlte sich richtig hohl an, so richtig federnd. Hat richtig dumpfes Geräusch gegeben immer rüber, und es hat richtig stark gefedert. Und ja, wenn man da reingegraben hat, das war, wenn man Torf in der Hand hatte. Torf ist ja 100% Humus, ne? Das ist ja das, was übrig bleibt, wenn ein Sumpf austrocknet. Nur, dass da eben kein Sumpf ist und kein Wasserüberstauung, das ist ja der Grund, warum sich Torf im Sumpf bildet und nicht verschwindet, sondern dort waren normale Böden am Berg, trocken. Die sind nicht überstaut, überflutet gewesen. Und trotzdem hat sich da so viel Humus gebildet, dass es aussah wie Torf. Also da reden wir von Humusgehalten, das war nicht 10%, das muss irgendwie 30%, 40%, 50% Humus gewesen sein, die da waren. Also das sind die Größenordnungen, von denen wir bei der Belterra-Erde reden. Ich habe das am Anfang dachte ich, wir sind hier auf einem städtischen Kompostplatz gelandet, der überwuchert ist.
Ja genau, du schreibst es.
Ich habe das nicht ernst genommen, die ersten zwei Fundstätten, die ich gesehen habe. Da dachte ich, ist ein Irrtum. Da waren übrigens nicht so viele Scherben, aber eben diese, auch ein paar, aber nicht so viele, aber eben diese extreme Erde. Und da glaube ich, da muss noch ein Geheimnis dahinter stecken. Das ist nicht nur Kohle oder Kohle und ein paar Milchsäurebakterien. Da müssen in der Tat auch noch irgendwelche Pilze eine Rolle spielen, die speziell Dauerhumus aufbauen zum Beispiel.
Die Amazonas-Zivilisation ist ja mehr oder weniger dann durch diese Katastrophe vor 500 Jahren, die du vorher beschrieben hast, völlig zusammengebrochen. Also nur mehr 15% der Bevölkerung waren da, also die Strukturen waren weg. Oder 5%, okay. Die jetzigen Bewohner des Amazonas, die meisten wissen ja gar nichts von ihren Vorgängern. Und die wissen ja eigentlich auch gar nichts von Terra Preta.
Also Terra Preta ist schon ein Begriff, aber dass die Indianer mal hergestellt haben, das wissen die meisten schon nicht mehr. Mhm. Und Terra Preta heißt eben einfach gute Erde. Und wenn man eben
ist ja klar, aber jetzt von diesem speziellen Terra Preta, von dem wir jetzt sprechen. Also
wenn die eben für einen Garten oder für ein Gewächs, also für einen Blumentopf mal gute Erde brauchen, dann fährt der LKW in den Dschungel, baut da ein bisschen Terra Preta ab. Und dann wird das da auf dem Marktplatz oder sonst wo verteilt, wo sie gerade ihre Grünanlagen anlegen.
Aber sie wissen nicht mehr, wie man es kultiviert, und das wusste ja.
Sie wissen nicht, wie man es kultiviert, sie wissen auch nicht, dass es von den Indianern kommt. Und sie wissen nicht, dass das richtig große und hoch fortgeschrittene Kulturen waren, die eigentlich mit den europäischen Kulturen zu der Zeit eigentlich mithalten konnten. Die haben Keramiken hergestellt, die eigentlich kunstvoller und höheren Entwicklungsstand hatten als die Europäer. Die hatten kaum Eisen in der Region, woanders schon, Peru und so auch. Also das waren eigentlich hochstehende Kulturen, die jetzt nicht wirklich den Europäischen großartig unterlegen waren. Das ist nicht bekannt. Das wissen sie nicht. Die ja sozusagen große Vergangenheit des Amazonas. Wobei wir sagen müssen, wir haben ja nicht wirklich Indianer getroffen jetzt in irgendeinem Setting. Also dass man tatsächlich noch, ich sag mal, reinrassige Ureinwohner des Amazonas, der Amazonasbewohner findet, dass da muss man schon tief in den Dschungel gehen und 10 Behörden bestechen und ist auch nicht ganz ungefährlich. Und dann kann man vielleicht mal so ein Indianerdorf besuchen oder so und tatsächlich mal Kontakt zu tatsächlichen noch halbwegs reinrassigen Ureinwohnern kriegen. Ansonsten wird Amazonien bewohnt, ne, Riesenstadt Manaus, Beleng und viele andere Siedlungen von sogenannten Caboclos. Das ist eigentlich das Normale. Das sind diese Mischnachkommen aus den Indianern, aus schwarzen Sklaven und aus Portugiesen, die sich da richtigen eigenen Menschenschlag entwickelt haben und sich da, das sind alles Caboclos sozusagen. Und die, die haben kaum Kontakt jetzt zu diesen indianischen Wurzeln, die sind eigentlich, stehen ja auch irgendwie ein bisschen zwischen allen Stühlen, was ihre Kultur angeht.
Du erwähnst doch die Xingu.
Ja, wir haben dann am letzten Tag tatsächlich noch ein paar reinreisige Indianer gefunden, also wir haben sie gar nicht gesucht, weil es, wie gesagt, es ist nicht einfach oder normal oder jetzt ohne weiteres möglich, da irgendwie ursprüngliche Einwohner zu treffen. Aber am letzten Tag waren wir in Beleng, in der Millionenstadt Beleng, eine Hafenstadt an der Mündung des Amazonas. Die Stadt lebt davon, dass die ganzen Holz und Kautschuk und sonst was aus, also früher Kautschuk, heute nicht mehr, aber die ganzen Produkte, die der Amazonas so liefert, dass sie da umgeschlagen werden, auf Hochseefrachter verladen werden oder mit Straßen dann weiter verteilt werden in Brasilien oder entsprechend auf Hochseeschiffen dann in die Welt verteilt werden. Und dort gab es im Stadtpark, ein wunderschöner Stadtpark, gab es eine Ausstellung über Xingu-Indianer. Xingu oder die Xingu-Kultur oder Xingu. Die sind auch ein Xingu ist ein Fluss, ein Zufluss des Amazonas oder dieses dieses Mündungsgebietes. Der geht noch bis 3000 Kilometer südlich, also auch nochmal ein Riesenfluss. Und aus dieser Region, 3000 Kilometer südlich, kamen auch, haben die auch ein paar, eine Familie, eine Indianerfamilie eingeflogen. Die sprachen überhaupt kein, noch nicht mal Portugiesisch, nur ganz gebrochen. Die hatten einen Übersetzer dabei und ja, haben da gesessen und haben den Touristen mit Holzkohle, Pulver und in der Fruchtfarbe, Japao, irgendwie haben sie den Holzkohlemuster auf die auf den Körper gemalt zum Beispiel. Und waren so ein bisschen lebendes Anschauungsmaterial. Wir haben uns ein bisschen mit denen unterhalten oder ein bisschen mehr mit dem Übersetzer eigentlich und haben da noch ein bisschen was ausgetauscht. Aber wie gesagt, da ist jetzt so viel, auch die sind jetzt nicht ihrer Vergangenheit so bewusst.
Das wollte ich fragen.
Also die wissen jetzt auch nicht, dass da vor 500 Jahren mal viel, viel mehr Menschen gelebt haben und große Kulturen und Reiche existiert haben. Das ist denen jetzt auch nicht so bewusst.
Aber hat man schon mal versucht, mit den Urbewohnern von Amazonien über Terra Preta zu sprechen und sie darüber zu befragen, was sie noch wissen von Überlieferungen, wie auch immer das überliefert wurde, und vor allem, was sie von der Kultivierung des Terra Pretas wissen, weil man könnte von denen ja lernen, oder?
Wie gesagt, es ist ganz, ganz schwer, da ranzukommen. Also so eine, nur mal um mal so eine Zahl zu nennen, wenn man in so ein ursprüngliches Indianerdorf besuchen will, muss man ungefähr $75.000 hinlegen.
Oh.
Wenn man so ein Filmteam hat oder so. Oder da eben Forschung betreiben will. Es ist also ganz, ganz schwer, da irgendwie ranzukommen. Die, auch zu Recht, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder nicht, aber weil da eben auch große Ansteckungsgefahr ist immer noch, weil da natürlich auch die Gefahr ist, dass diese Kultur dadurch den Kontakt noch stärker unter
das verstehe ich ja. Und so weiter. Aber hat auch die Regierung nie versucht?
Die brasilianische Regierung ja schützt zwar die Indianer, ich weiß nicht, wie viel Schutz dabei ist und wie viel Kontrolle, aber sie schützt zwar die Indianer, aber an Terra Preta haben die kein Interesse. Oder noch nicht mal, also allein darüber zu reden, ist denen ein bisschen peinlich.
Warum?
Also der Dr. Heiko Piplo, der hat die ja, ich war ja jetzt zweimal da, der arbeitet ja im Bundesumweltministerium und unternimmt manchmal Reisen nach China und auch nach Brasilien, um da auch mal zu gucken, was ist denn da so vor Ort los. Auch mit den Offiziellen hat er mit denen im Ministerium geredet und er meinte, das wäre so ein bisschen so, als wenn man bei uns also vielleicht so sagen würde, hier, was ist denn mit den Toiletten von den Zigeunern? Ist das nicht eine ganz tolle Sache? So ungefähr so ein bisschen abwehrend, so verhalten sie sich da. Also das sind Indianer, die sind schon ein bisschen Untermenschen und das, was die da irgendwie mit ihren Böden gemacht haben oder so, das ist, ja, die Europäer, die sind schon lustig. Aber damit wollen die sich eigentlich nicht befassen. So hatte Dr. Heiko Piepel mir das erzählt, dass er da also eigentlich eher auf so eine Ablehnung gestoßen ist. Auch bei den, also gerade bei den Offiziellen. Mhm. Wie gesagt, die einfachen Menschen wissen davon prinzipiell relativ wenig und wenn sie es hören, glauben sie es nicht so richtig. Und die Offiziellen sind da eher ablehnend. Die tatsächlichen Kulturen, also wenn ich so an Michael Heckenberger denke, diesen archäologischen Forscher, der auch direkten Kontakt mit den Nachfolge Kulturen, Dörfern, die leben heute zum Teil noch sehr ähnlich, in ähnlichen Sozialstrukturen, wenn eben auch viel kleiner.
Es gab da ja damals, also vor 1000 Jahren offenbar Städte mit mehreren 20.000, 30.000 Einwohnern, ja?
Das ist das, was der Michael Heckenberger ausgegraben oder dokumentiert hat.
Also wirklich eine Hochkultur.
Genau, also der Michael Heckenberger hat ein ganz neues Stadtsystem eigentlich dokumentiert, was es so weltweit eigentlich vorher nicht bekannt war. Und zwar in der Form, dass das Stadtsystem bestand aus lauter einzelnen großen Runddörfern. Also man kann sich vorstellen, ein großer Festplatz, staubiger Lehm, getretener staubiger Lehm in der Mitte und dann rundherum in mehreren Reihen große Langhäuser. Und da leben so bis zu 1000 Menschen. In der Mitte finden die ganzen Veranstaltungen statt und was weiß ich, Markt und Tänze und Kultur und außenrum waren dann die Gärten. Und da ist dann entsprechend auch Terra Preta zu finden. Deswegen kann man diese Dorfstruktur heute noch sehr gut erkennen, weil man findet eben innen immer diesen freien Platz. Und dann findet man eventuell Resten, man kann das ja manchmal im Boden noch nachweisen, diese Holzpfähle oder so, Feuerstellen, diese Hütten und dann entsprechend die Terra Preta. Das sind diese Strukturen, die man heute über Luftbilder oder über Ausgrabung vor Ort immer noch gut nachweisen kann. Und das hat der relativ großflächig dokumentiert, der Michael Heckenberger. In einem so einem Dorf leben dann so 1000 Leute ziemlich genau. Und die waren auch ganz bestimmt angelegt. Da hat irgendwie mal, ich weiß nicht genau, wie rum es jetzt war, aber links irgendwie der weltliche Häuptling und rechts irgendwie der spirituelle Führer und hat eine ganz bestimmte Struktur. Ein so ein Dorf. Und das, dann wurde interessanterweise neben dieses Dorf ein anderes Dorf gesetzt. Und dann noch ein Dorf. Und dann noch ein Dorf. Und so haben die da irgendwie 10, 15, 20 so eine Dörfer auf engstem Raum, alles innerhalb von 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Alles rundrum mit diesen hochproduktiven Terra Preta Gärten. Verbunden mit breiten, guten Straßen. Und die Dörfer waren dann so angelegt, dass dann offensichtlich auch in diesen Dorfstrukturen das so war, dass das Dorf links war dann das Häuptlingsdorf und das Dorf rechts war dann das spirituelle Dorf und so weiter. Also das war wie ein fraktales System.
Stadtteile, kann man sagen.
Wie ein fraktales System angelegt ist, so dass man das beliebig hätte erweitern können. Und das funktioniert deswegen, während eben eine europäische Stadt immer irgendwie eine Mauer hatte und immer irgendwie ein Hinterland hatte, was es kontrolliert hat und keine Ahnung, dann kam Getreide vom Bauern oder Fleisch vom Land und der König hat entsprechend das weite Land dann kontrolliert, war es hier offensichtlich anders, dass die Stadt sich fast innerhalb ihrer Fläche ernähren konnte oder ja sicherlich noch von den Flüssen, von den Gewässern, Fisch und so weiter. Aber im Wesentlichen in pflanzlicher Nahrung wahrscheinlich sich komplett von dieser eigenen Stadtfläche hat ernähren können. Also eine Gartenstadt, die sich selbst ernähren konnte. Ein völlig anderes Stadtkonzept, als es in Europa ist, was immer von außen ernährt wurde oder auch überall sonst auf der Welt.
Also auch da könnten wir was lernen, nicht nur in Bezug auf Terra Preta.
Genau, also das ist ja das, was ja im sogenannten Urban Farming umgesetzt wird oder von ganz vielen Pionieren heute in Berlin, in New York und sonst wo, in Andernach, ganz berühmt für seine Gärten mitten im Garten, Gärten mitten in der Stadt, umgesetzt wird, diese Nahrungsmittelanbau mitten in der Stadt, auf Häusern, auf Dächern, in Gewächshäusern oder einfach auf Straßeninseln oder Bauflächen, die liegen geblieben sind oder sowas, ne? Ja, das ist einfach ein neues Konzept und ich habe hier mal mit einer Architektin gesprochen und die hat gesagt, dass sie hat sowas studiert, dass davon hat sie nie gehört und das ist genau ihr Spezialgebiet gewesen. Also das ist neu, selbsthistorisch neu, so ein Stadtkonzept. Du hast noch gefragt nach den Verbindungen, aktuellen Verbindungen zu indianischem Wissen eventuell.
Ja.
Also ist halt schwierig ranzukommen. Wahrscheinlich stellen sie es heute noch her, aber es ist auch jetzt, ne, so wie man bei uns jetzt nicht unbedingt sofort erzählt, wie unsere Toiletten funktionieren und dass wir uns alle zurückziehen und auf die Wasserklosett-Taste drücken, so ist es da wahrscheinlich auch nicht das Erste, was man jetzt einem Fremden auf die Nase bindet, so und so funktionieren unsere Toiletten, unser Abfall und so oder so machen das wahrscheinlich die Frauen in der Kultur, dass die verantwortlich sind für die Bodenfruchtbarkeit, für die Umwandlung der Abfälle. Und dass da jetzt auch als Mann vielleicht gar nicht so einfach ranzukommen ist an diesen Austausch. Das war jedenfalls die Vermutung von Dr. Heiko Pieplo. Es gibt schon hier und da mal einen Hinweis, jawohl, die wissen noch, wie es geht, die machen das noch, die stellen Holzkohle her. Aber es ist jetzt nicht schon gut dokumentiert, genau so und so machen die das und die wissen genau, was die tun oder so. Sondern das ist mehr so ein kulturelles, also in der Kultur einfach, dass man so und so mit Abfällen umgeht oder so. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt ganz genau wissen, wir machen das und wir fügen das zusammen und wir passen darauf auf, dass es nicht fault oder dass es nicht stinkt, damit es dann Terra Preta wird, sondern das so machen sie es einfach und dann entsteht dabei Terra Preta.
Das Stockwerk der Baumriesen, das beschreibst du auch in deinem Reisebericht, das ist ziemlich verschwunden aus dem Urwald, zumindest aus dem Teil, den du gesehen hast. Kannst du kurz beschreiben, was du damit meinst, das Stockwerk der Baumriesen?
Also das haben wir ja vielleicht auch mal alle in der Schule gelernt und ich auch, dass so ein Regenwald aus mindestens 3 Stockwerken besteht. Unten die krautigen Krautpflanzen, kleinen Buschpflanzen und so weiter. Dann haben wir die Bäume und Lianen als mittleres Stockwerk, die schon mal 20, 30 Meter hoch werden. Und darüber gibt es aber nochmal Baumriesen, die 50 Meter und mehr hoch werden, die man aber manchmal auch in diesen Dokumentationen über den Regenwald sieht, wo dann die Forscher, keine Ahnung, in 50 Meter Höhe auf Plattformen versuchen rauszufinden, was sich da oben eigentlich für Leben abspielt. Also nochmal eine völlig andere Dimension eigentlich in dieser Höhe. Und diese Bäume sind natürlich sehr wertvoll, diese großen Bäume, weil sie einfach viel, viel Holz haben, und zwar erstklassiges Tropenholz. Und erstklassiges Tropenholz ist auch hier gar nicht mehr so häufig zu finden. Das wird typischerweise in Holzgeschäften hier in Sao Paulo, habe ich gesehen, da wird dann so ein Stamm wirklich in millimeterdünne Furnierblätter geschnitten und als Furnier verkauft, weil als pures Holz wäre das einfach viel zu teuer, damit zu bauen oder so, ne? Dieses speziell sehr dunkle, schwarze Tropenholz von den alten Tropenbäumen. Also sprich, das Holz ist sehr wertvoll. Es ist jede Menge, weil die Dinger sind groß und dick, die Baumriesen, die 50 Meter Riesen, und es ist leicht zu fällen. Also innerhalb von, keine Ahnung, 2-3 Stunden, 1-2 Arbeiter ist sehr gefallen und kann, wenn man irgendwie Zugriff zu einer Straße, zu einem Kanal, zu einem Fluss hat, dann ist er auch schnell abtransportiert, und das mit den Behörden und den Kontrollen, das lässt sich schon irgendwie regeln.
Okay.
Sprich, man findet überall da, also das war mein Eindruck, ich weiß, da müsste eigentlich alle 30 Meter so ein Baumriese stehen, oder lass es alle 50 sein, aber tatsächlich findet man vielleicht mal jeden Kilometer einen größeren Baum, der sich über diese 30-Meter-Grenze hinausschiebt und diese großen Brettwurzeln hat und den man mit 10 Menschen nicht umfassen kann oder so, ne?
Und der natürlich auch Schatten und für die anderen Bäume spendet. Und
die beschatten sich auch selber, wenn sie wollen, aber der einfach dieses komplette System nochmal ein bisschen verändert, ne? Nochmal mehr Verdunstung liefert, nochmal ein Stockwerk liefert, was eine ganz andere Biologie hat natürlich. Mhm. Also das ist einfach eine andere Dimension, und die fehlt zumindest überall da, wo der Mensch irgendwie hinkommt. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt vor 5 Jahren abgeholzt wurde. Es kann sein, es wurde vor 30 Jahren abgeholzt, als die Brasilianer das noch gar nicht so genau verfolgt haben. Aber es ist auf jeden Fall, dauert ja lange, bis sich dann wieder so ein Baumriese herausschiebt.
30 Jahre oder was, ne?
Ich weiß nicht, wie lange. Also die sind mehrere hundert Jahre alt, üblicherweise.
Ja. Du schreibst da irgendwas von 30 Jahren in deinem Reisebericht. Das hat mich gewundert, weil es mir relativ schnell vorkommt.
Ja, also ich nehme jetzt mal an, vielleicht sind die heute 30 Meter hoch, und damit die dann 50 Meter hoch werden, brauchen sie vielleicht nochmal. Okay. 40, 50 Meter hoch werden, brauchen sie dann vielleicht nochmal 30 Jahre. So war meine Überlegung. Vielleicht dauert es 30 Jahre, bis sich da neue Baumriesen hochgeschoben haben. Aber vielleicht liege ich da auch völlig daneben. Vielleicht dauert es auch 100 Jahre. Aber wenn man weiß, wie schnell es im Regenwald wächst, 30 Jahre können schon hinkommen. Das würde schon passen.
Umgeschnitten.
Genau. Also da ist also nichts. Da ist da dieses berühmte Baumriesenstockwerk, das ist überall da, wo der Mensch jetzt hinkommt, wo ich jetzt bin ja jetzt nicht abseits der ausgetretenen Pfade gelaufen. Im Grunde habe ich die Touristenhauptstraßen benutzt im Amazonas. Da ist davon nichts zu sehen. Das gibt's nicht. Außer dass man mal am Fluss alle paar Kilometer so einen Baumriesen sieht, der dann so majestätisch drüber steht. Aber ansonsten gibt's das, und auch im Hinterland ist da nichts zu sehen, dass da jetzt irgendwie das häufiger auftaucht oder so.
Aber scheint jetzt für das Ökosystem nicht völlig desaströs zu sein, wenn die fehlen?
Man kann es natürlich schwer abschätzen, was das bedeutet.
Natürlich.
Das wären ganz komplizierte Untersuchungen, um sowas abzuschätzen. Aber die Sonne fällt ja trotzdem auf Bäume, es ist ja trotzdem Blätter. Das dann mehr übrigens, das weiß man, ne? Also ein tatsächlich ausgebildeter Regenwald hat zum Beispiel kaum ein unteres Stockwerk, also kaum krautiger oder buschigen Unterwuchs. Da kann man relativ gut durchlaufen durch einen ausgebildeten alten Regenwald. Diese Regenwälder, die ganz dickig sind, wo man sich durchschlagen muss mit der Machete, das ist eigentlich schon ein etwas jüngerer Wald, der eben diese Baumriesen nicht hat, wo mehr Licht auf den Boden fällt. Das heißt, das gleicht sich schon aus. Da kommen dann eben mehr Krautpflanzen, mehr junge Bäume, die dann da wachsen. Und das ist am Ende, ist die Verdunstungs, Leistung, die da weniger ist, ist vielleicht nur ein paar Prozent, 15% weniger Verdunstungsleistung, die der vielleicht schafft. Und natürlich ein gewisser anderer Lebensraum, weniger Lebensraum für bestimmte Arten, die sich nur speziell an diese Baumriesen angepasst haben. Das ist schon ein Thema. Aber er funktioniert, er wird nicht weggespült, der Boden, er ist trotzdem da und er kühlt. Also man hat die starke Verdunstung trotzdem. Und ich würde jetzt sagen, so kann ein Wald auch überleben. Das ist ein bisschen schlechter, aber es funktioniert.
Wir wissen also nicht, was jetzt das Fehlen dieses Stockwerks im Regenwald tatsächlich, was für langfristige Folgen das hat. Aber was vor allem kurzfristig sehr schlimme Folgen hat, ist, dass sehr viel Regenwald abgeholzt wird, um dann genmanipuliertes Soja anzubauen, was ich besonders schräg finde, vor allem mitten im Regenwald, dann vor allem auch Viehfutter und Rinderweiden. Aber bleiben wir kurz beim genmanipulierten Soja.
Der Wald hat natürlich noch, der hat eine gute Verdunstung, auch wenn da die Baumriesen fehlen. Da ist ja Biomasse ohne Ende, da sind hohe Bäume, die sind ja auch 20, 30 Meter hoch und das verdunstet, das funktioniert, das kühlt. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, es könnte immer besser sein, aber es ist gut. Es funktioniert, es hat noch Natur und erfüllt diese natürlichen Funktionen der Verdunstung und Kühlung. Aber da, wo das natürlich komplett weg ist, ist da, wo man Kahlschlag betreibt. Und Kahlschlag betreibt man für Sojafelder, Reisfelder und für Rinderweiden.
Und du schreibst und genmanipulierten Soja. Das heißt, es ist
ja Brasilien. Brasilien ist einer der größten Anbauer genmanipulierten Sojas. Ich glaube, es sind 70%. Ich weiß nicht genau, wie die letzten Zahlen sind. Des Sojas in Brasilien ist genmanipuliert, der da angebaut wird. Und das ist nicht so wie bei uns. Man macht Fruchtfolge und da baut man dieses Jahr Mais an und nächstes Jahr Getreide und dann Raps, wobei das ja bei uns auch immer einseitiger wird, immer mehr Mais oder so. Sondern da ist es wirklich so, man hat eine Sojafarm und man baut Soja an und sonst nichts. Und die Sojafarm kann 10.000 Hektar groß sein. Das ist, keine Ahnung, ein normaler Kleinbauer. Also 10.000 Hektar sind, ein Hektar sind zwei Fußballfelder. Also es ist einfach riesig. Riesige Farmen und die bauen nur Soja an, zwei Ernten im Jahr. Und die Felder sind blitzblank, weil die fünfmal im Jahr mindestens abgesprüht werden mit Unkrautvernichtungsmittel. Und das Soja hält dann ja entsprechend diese Herbizide aus. Das überlebt ja die Herbizide.
Deshalb genmanipuliertes Soja, nehme ich an?
Das macht das ein bisschen einfacher für die. Oder es hat sich auch so durchgesetzt. Ob das jetzt wirklich höhere Erträge bringt oder besser, ist noch eine ganz andere Frage. Aber es hat sich so durchgesetzt. Und das machen die nicht für den brasilianischen Markt. Die Brasilien braucht den Soja nicht, sondern das machen die für Europa. Bisschen noch für USA, wobei die produzieren das meiste für sich wahrscheinlich selber. Ich glaube, ob noch mal was China geht, weiß ich gar nicht, aber das allermeiste geht nach Europa von diesem genmanipulierten Soja, Soja-Viehfutter. Soja-Viehfutter ist in den allermeisten Rinderfuttermischungen drin, in den ganzen Hühnerfuttermischungen, in den ganzen Schweinefuttermischungen, das ganze Eiweißfutter, ein Großteil des Eiweißfutters in Europa, aller Tiere, aller Masttiere, aller Zuchttiere in Europa ist Soja. Also das ist eigentlich unsere direkte Verbindung auch zu diesen Abholzungsproblemen im Regenwald. Wobei ich glaube, dass es nicht so ist, dass es jetzt ganz noch viel, viel mehr wird. Das ist einfach ein Riesending und das ist so, wie es jetzt ist. Aber das ist natürlich mitten im Regenwald. Das war bei Belterra, direkt neben den Kautschukplantagen, da quasi neben dem Wasserturm von Henry Ford, habe ich mich umgedreht, da ist das riesige Sojafeld.
Und neben diesen eher negativen Beispielen gibt es aber auch noch ein paar positive, auf die ich jetzt noch kurz eingehen möchte, zum Beispiel Andreas Pfeiffer oder Willy Smits, so Stichwort Terra Preta und Schirmbäume, also da verwendet man wirklich dieses System, um dort wieder aufzuforsten.
Ne? Ja, also prinzipiell, was ja, wir haben so am Anfang so ein bisschen gesagt, der Regenwald, der amazonische Regenwald ist ein verwilderter Garten. Und das eine Sache ist, also jetzt nochmal ein bisschen so auf diesen Garten zurückkommen und dann der Punkt ist, also geisterte so ein bisschen immer umher, wenn man einmal den Regenwald als Weisheit umher, wenn man einmal den Regenwald abholzt, ist der weg, der kommt nicht wieder. Das stimmt nicht. Also das haben wir, glaube ich, auch in der Schule gelernt oder haben uns irgendwelche Umweltschützer erzählt oder sonst was, Greenpeace, wenn man Regenwald einmal abholzt, ist der unwiederbringlich verloren. Also das stimmt definitiv nicht. Regenwald wächst nach, sogar von alleine. Und wenn man da noch ein bisschen mit Artenvielfalt, mit Bäume pflanzen, nachhilft beim Menschen, dann wächst der in 0,nix wieder nach. So schnell kann man gar nicht gucken. Ein Baum, wie die Bäume im Regenwald wachsen, wie die Pflanzen im Regenwald wachsen, das kann man auch sagen, fast auch Faktor 10 in der Geschwindigkeit wie bei uns.
Aber wächst er auch nach auf einem Acker, auf dem vorher genmanipuliertes Soja angebaut wurde mit ganz viel Pestiziden?
Wenn er in Ruhe gelassen wird, wächst er da auch nach. Okay. Allerdings hat er natürlich da Nährstoffe verloren, ne? Also das heißt, die oberste Bodenkrume, die lebende Schicht, die die Nährstoffe hatte, gespeichert hat, die sind ja kaum im Boden, die sind ja eben in dieser lebenden Schicht, die sind weg. Und bevor er sich da wieder aus dem Boden und aus Staub und sonst was die Nährstoffe wieder neu akkumuliert hat, um diese alte Lebendigkeit zu erreichen, das dauert ein bisschen. Aber dass da wieder ein Wald wächst, der relativ schnell wieder grün ist und verdunstet und 10, 20 Meter hoch ist, das geht in 0,nix. Und wie gesagt, sobald der Mensch da ein bisschen nachhilft, geht das noch viel schneller und noch viel höherer Qualität. Also das dazu und warum...
Es gab jetzt noch Andreas Pfeiffer und Willi genau, Smith, also wenn du noch kurz auf deren Arbeit eingehen könntest.
Also kurz zu der Frage jetzt, wie kann man denn jetzt so einen Regenwald, also das ist erstmal prinzipiell, es ist gar nicht schwer, einen Regenwald nachzupflanzen. Auch wenn uns das hier und da erzählt wird oder erzählt wurde in der Vergangenheit, weil man das vielleicht nicht ganz richtig verstanden hat oder vor Ort nicht praktisch beobachtet hat, es wächst in der Tat eigentlich sehr einfach, sehr schnell nach. Und man muss halt idealerweise ein bisschen unterstützen, indem man ein bisschen Nährstoffe reinbringt, eben, dass die Pflanzen wieder einen Fuß fassen können, dass eben ein bisschen Phosphor und ein bisschen, also einfach zum Beispiel über Steinmehl oder eben über Fäkalien oder sonst was, dass man wieder ein bisschen Nährstoffe reinkriegt und eben als Anfangsimpuls Bäume pflanzt. Und da gibt es verschiedenste Projekte auf der Welt, die Regenwald gepflanzt haben, mit großem Erfolg. Eins davon habe ich selber besucht, das ist von dem Andreas Pfeiffer in Paraguay. Da gibt es auch ganz viel Videodokumentation dazu. Der hat da so Interviews gemacht über ein paar Stunden mit so einer Internetseite. Also so ein Web-TV oder wie nennt ich das? Das kann man auch, kann ich auch mal den Link rübergeben. Also Andreas Pfeiffer und der ist ein deutscher Gartenbaumeister oder wie heißt sowas, Gartenlandschaftsbauer und der hat wirklich einen grünen Daumen, das merkt man schon, wenn man da sich mit ihm unterhält und wie er die Pflanzen behandelt und wie er merkt, Mensch, die haben Stress und jetzt müssen sie doch mal ein bisschen Wasser kriegen oder so. Also während mir der grüne Daumen, ich habe das zwar theoretisch alles sehr gut verstanden, aber wenn es dann sich in das Einfühlen in die Pflanze kommt, dann fehlt mir da immer was ein bisschen und mir gehen die Pflanzen dann doch gerne ein. Er hat den grünen Daumen. Er sieht das, wenn die wirklich Probleme haben. Und er hat da ein System entwickelt, in Regenwald aufzuforsten, der extrem produktiv ist, sehr wertvolle Hölzer enthält und wertvolle Nüsse, Früchte und so weiter. Und macht das mit einer Mischung aus verschiedenen Bäumen. Schirmbäume, die ganz schnell ganz hoch wachsen, verschiedene Akazien, Eukalyptus auch. Auch der viel verteufelte Eukalyptus hat da seinen Platz, wenn er als Schirmbaum verwendet wird. Und darunter Bäume wie Mango, wie Papaya, wie Kokosnuss, also andere Bäume, die dann nicht ganz so schnell wachsen, aber Früchte bringen und Ertrag bringen, die da drunter wachsen und quasi das mittlere Stockwerk bilden.
Und so kann man dann eben diese zum Teil verwüsteten und Anführungszeichen Landstriche dann wieder sehr schnell beleben. Und
also der schafft es innerhalb von 4 Jahren, man hat da wirklich so schön gesehen bei ihm in Paraguay, das ist 2 Jahre alt, das ist 3, 4 Jahre alt und der 4 Jahre alte Wald war ein Wald. Okay.
Wie hoch waren die Bäume?
Ich bin gar nicht sicher, ob ich das in meinem Reisebericht richtig geschrieben habe, ich habe da 5 Meter geschrieben, aber das ist eher so die untere Grenze. Also da gibt es einige Eukalyptusbäume, die sind schon 8 und mehr Meter hoch. Mhm. Und aber das normale Baumlevel, sage ich mal, bewegt sich dann so nach 4 Jahren bei 5 Meter. Aber das ist dann tatsächlich schon, da ist Schatten. Da ist nicht mehr heiße, trockener Boden. Da ist schon, da merkt man schon, man hat schon einen schattigen Wald.
Also das System beginnt schon zu arbeiten.
Innerhalb von 4 Jahren also ein funktionierendes Verdunstungssystem, ein Kühlungssystem wieder etabliert, eine ausreichende Vegetation. Und selbst wenn er dann an dem Punkt nichts mehr tun würde, würde sich da 0,nix dann, ne, das die anderen 15 Meter bis zum 20, 30 Meter hohen Wald, das ist dann kein Ding mehr. Das wächst ja in 5 Jahren von alleine, ohne weitere Pflege.
Also kurz gesagt, wird deiner Meinung nach der Amazonas überleben?
Ja, also das ist also ein Riesengebiet, davon machen wir uns ja trotz sehr Vergleiche kaum eine Vorstellung, wie gewaltig dieses Gebiet ist. Und wie schnell das da eigentlich, wie extrem vital die Natur da ist. Der Mensch, wenn er jetzt gar keinen Verstand hätte, würde der Mensch es schon schaffen, das zu vernichten. Aber den Wunsch hat er ja gar nicht. Wir sind nur nicht intelligent genug, jetzt mit aller Macht dagegen zu arbeiten, dass er vernichtet wird. Die brasilianischen Behörden tun ja schon jede Menge und verfolgen Holzfäller und illegalen Einschlag und versuchen die Landnahme zu stoppen, um diese Sojafelder und Rinderweiden zu machen und so. Das ist ja alles schon gebremst und von daher glaube ich, wir sehen den Turnaround-Punkt, den Umkehrpunkt, der ist heute oder in den nächsten Jahren, der ist da. Und dann kann die Qualität wieder besser werden. Dann kann auch das oberste Stockwerk wiederkommen, wenn die Bewirtschaftung noch, also wenn die Kontrolle noch besser wird. Und kann auch, also dann sehe ich eher eine positive Zukunft, dass es sich wieder in eine positive Richtung entwickelt mit der Qualität des Regenwalds. Noch ist er auf dem Abwärtstrend. Noch haben wir, keine Ahnung, was haben sie gesagt, 1 Hektar pro Tag, ein Hektar pro Minute, glaube ich. 1 Hektar pro Minute wird zurzeit immer noch Regenwald vernichtet, abgeholzt.
War 1 Hektar pro Minute?
Ja, ich meine, das war der Wert. Also doch, das war's. Ich habe da gerade eine Spiegel... Eine
das Dokumentation ist aber ziemlich Abwärtstrend.
Ja, aber der war vor ein paar Jahren noch bei 4 Hektar pro Minute. Und man muss auch sehen, dass diese 4 Hektar jetzt oder dieser 1 Hektar pro Minute nicht heißt, da machen die dann vielleicht Kahlschlag oder nehmen die guten Bäume raus und sind dann wieder verschwunden. Das ist ja dann trotzdem nach 5 Jahren wieder ein Wald, wenn auch die wertvollen Bäume fehlen. Also es ist jetzt nicht so, dass der dann komplett weg ist und man da nicht so schlimm wie eine Sojaweide, Sojafeld oder eine Rinderweide. Nee. Das ist eine richtige Katastrophe. Aber selbst der illegale Baumeinschlag führt ja nur dazu, dass wir da zwar die wertvollen Bäume weg haben, aber immer noch einen Wald haben danach, der halbwegs funktioniert und verdunstet. Also von daher ist das dieser 1 Hektar auch mit Vorsicht zu genießen. Ist nicht so, der Regenwald ist dann komplett verloren, sondern das ist 1 Hektar pro Minute degradierter Regenwald, der dann auch in 50 Jahren wieder seine alte Qualität vielleicht erreicht oder so.
Ja, okay, aber in 50 Jahren. Also
aber wie gesagt, das Gebiet ist riesig. Der Abbau ist schon gebremst, die Abholzung und auch die Umwandlung in Weiden oder in weitere Sojafelder und den Turnaround, der ist absehbar. Und die brasilianische Regierung ist da durchaus hinterher und sobald die da, wenn die jetzt nicht irgendwie noch größere Probleme kriegen, sobald die sich weiter in diese Richtung entwickeln, wie sie sich die letzten 20 Jahre entwickelt haben, also weniger Korruption, bessere Regierungskontrolle, bessere Behörden und das ist mein Eindruck hier in Brasilien, dass diese Richtung bleibt und beibehalten wird, dass dann wird auch der Schutz des Regenwaldes da besser werden. Wenn dann noch ein bisschen Intelligenz zurückkehrt, so wie die von Andreas Pfeiffer, dass man solchen Regenwald auch wieder aufforsten kann, oder von Willy Smith, der das mit Orang-Utans in Indonesien macht, der hat das übrigens komplett in einer trockenen Grassteppe gemacht. Da, ich glaube, der hat 1100 Arten gepflanzt. Der hat, das ist ganz witzig, der ist in einem Orang-Utan-Schutzprojekt, dieser Willy Smits, und seit 30, 40 Jahren schon und ist ein ganz, ganz verliebt in seine Orang-Utan und die haben in Indonesien ein großes Problem, weil da die Regenwälder immer mehr reduziert werden und da gerne zum Beispiel Palmölplantagen gepflanzt werden stattdessen. Oder es wird einfach abgeholzt und kaputt gemacht oder Rinderweide gemacht im Grunde, ähnlich wie im amazonischen Regenwald. Und deswegen gibt immer mehr Orang-Utans heimatlos oder eben haben überhaupt keinen Lebensraum mehr. Und dann hat er gesagt, wir können einfach nicht nur eine Schutzstation für Orang-Utans machen und die immer nur durchfüttern, wenn sie uns denn gebracht werden, wenn sie im Regenwald keinen Platz mehr haben, sondern wir müssen denen ein eigenes Habitat schaffen, eine eigene Regenwald pflanzen. Und hat dann ein Riesenprojekt aufgezogen, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, 3000 Hektar oder so. und hat über 1000 Baumarten kultiviert er in seinen Baumschulen. Und die Baumarten gewinnt er aus Samen aus den Orang-Utan-Kot.
Okay.
Weil er sagt, das sind die, die die Orang-Utans essen, die brauchen wir, um den Orang-Utan-Wald zu machen. Okay. Macht also einen speziellen Orang-Utan-Regenwald. Und hat da auch innerhalb von wenigen Jahren ganz große Erfolge erzielt, riesige Waldgebiete aufgeforstet in unmöglichster Region, ganz trockener, ganz wenig Regenfallregion. Und da ist sogar schon nachweisbar, dass sich der Niederschlag deutlich erhöht, dass sich mehr Wolken bilden. Und zwar nicht nur in diesen 3000 Hektar, die er da bepflanzt, sondern schon über diesem halben Land sozusagen, weil das natürlich nicht stationär bleibt, sondern mit dem Wind immer weitergetrieben wird. Also schon viele 100 Quadratkilometer, die er da positiv beeinflusst im Klima mit seinem Wald.
Aber man sollte natürlich nicht nur jetzt Andreas Pfeiffer oder Willy Smith fragen, sondern eigentlich auch die Ureinwohner, denn die wissen vielleicht auch noch ein paar Dinge, die da sehr nützlich sein könnten.
Speziell wissen sie viele Dinge über Nutzbäume, ne? Also, also über Bäume, die auf verschiedenste Art und Weise genutzt werden können.
Acai und auch Heilmittel wahrscheinlich. Also
und die haben es ja, deswegen habe ich gesagt, Amazonas ist ein verwilderter Garten. Wir haben im Grunde das Phänomen, dass man heute noch nachweisen kann, das gibt da Studien dazu, welche Baumarten, welche Spezies von Bäumen, welche Unterspezies von Bäumen in Regionen im Amazonas wachsen. Und es lässt sich nachweisen, dass über 120 verschiedene Baumarten von Menschen im Amazonasgebiet verteilt wurden als Kulturbäume. Also sie sind im ganzen Amazonasgebiet verteilt. Man weiß aber, die kommen nicht aus dem ganzen Amazonasgebiet, sondern die kommen nur aus einer ganz bestimmten Region. Da kamen die mal her, aber da haben irgendwann mal diese indianischen Kulturen diese Bäume angefangen zu kultivieren. Dann ist das im ganzen Amazonasgebiet übernommen worden und diese Bäume sind mitgegangen ins ganze Amazonasgebiet. So kann man heute noch gut nachweisen. Wir wissen, die Bäume kommen daher. Heute sind sie überall. Das sind vom Menschen verbreitete Bäume, die als Kulturbäume sich im ganzen Amazonas verbreitet haben. Und soweit ich das verstanden habe in dem Artikel, den die Forscher da zugeschrieben haben, war das so, dass heute noch 20% des Baumbestandes im Amazonasgebiet, also dieses riesige Gebiet, so groß wie Europa, 20% des Baumbestandes dort sind Kulturbäume, sind vom Menschen dort ursprünglich verbreitete Kulturbäume.
Erstaunlich.
Und daher die berechtigte Aussage, dass der Amazonas nicht wirklich das Idealbild eines Urwaldes ist, einer menschenunberührten Landschaft. Das ist sie offensichtlich definitiv nicht, sondern sogar im unglaublich starken Maße eine vom Menschen geprägte Landschaft, ein verwilderter Garten, ein jetzt über schon ein paar Jahrhunderte verwilderter Garten, der aber immer noch diesen Abdruck des Menschen trägt und aber eben in einer Weise bewirtschaftet wurde, nicht so dämlich mit Soja oder Rinderweiden, sondern so bewirtschaftet wurde, dass alle seine natürlichen Funktionen noch voll da waren und gleichzeitig aber der Mensch eine ganz hohe Produktivität daraus ziehen konnte. Also die Verdunstung war da, die ganzen wilden Tier- und Pflanzenarten hatten ihren Platz und trotzdem war für den Menschen eine ganz hohe Nahrungsmittelproduktivität da, die dann letztendlich auch diese hohen Bevölkerungsdichten und diese Gartenstädte ermöglicht hat.
Zum Ende des Gesprächs noch einmal auf Terra Preta zurückkommend, um das ja doch der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war. Natürlich werden jetzt wieder einige neugierig geworden sein und sich fragen, ja, wie kann ich das selbst ausprobieren, wie kann ich selbst Terra Preta herstellen? Kannst du möglichst kurz umschreiben, wie jetzt jemand, also eine einfache Methode für den Heimanwender?
Also ich habe es ja am Anfang schon ganz kurz gesagt, die drei Sachen, wenn die zusammenkommen, dann entsteht Terra Preta. Erstens Holzkohle. Ungefähr 10% vom Volumen brauchen wir in der Kompostierung Holzkohle. Dann organisches Material, ne, so wie normaler Kompost, Gartenkompost, Mist oder auch menschliche Fäkalien. Und eine gute Mikrobiologie. Also das sollte nicht faulen, das sollte nicht stinken, das sollte möglichst von Regenwürmern möglichst positiv umgesetzt werden. Eine sehr schöne Variante dazu ist die milchsaure Fermentation. Wenn die drei Sachen zusammenkommen, dann entsteht Terra Preta. Und da gibt es natürlich für den Kleingärtner viele Varianten, wie er das tun kann. Er kann selber Holzkohle herstellen und klein machen und in seinen Kompost tun. Er kann die Reste der Grillkohle reintun. Man kann heute schon bei vielen Unternehmen bei uns auch Holzkohlemischungen kaufen. Bei uns gibt es diese Holzkohlemischung mit Gesteinsmehl schon, mit Mikroorganismen schon dabei, mit EM, diese Triaterra-Streu, die wir anbieten, wo schon alles drin ist, wo man das nur noch in Kompost machen muss und dann entsteht der Terra-Preta-Kompost. Aber man kann das auch alles einzeln sozusagen zusammenbringen und dann entsprechend seinen normalen Gartenkompost etwas umgestalten und zu einem Terra-Preta-Kompost machen. Also das ist der Kleingärtner. Aber für die große Landwirtschaft, die dich ja auch immer interessiert, die große Nahrungsmittelproduktion, gibt es auch neue Varianten. Da hat sich in der letzten Zeit, bist du noch da?
Ich bin da.
Da. Okay, alles klar. Da gibt es also auch neue Varianten. Also sag ich mal so, vor allen Dingen ganz viel durch die Aufklärungsarbeit und Versuchsarbeit von dem Ithaka-Institut, einem Weinbauinstitut in der Schweiz, entstanden unter Führung von Hans-Peter Schmidt. Gibt es auch eine Webseite zu. Muss man einfach mal Ithaka eingeben und Terra Preta, dann kommt man da drauf bei Google. Das ist eigentlich clever, ist, wenn man nämlich Holzkohle direkt in den Boden einbringt. Im Kleingarten kann man das noch bezahlen. Da ist es noch nicht so schlimm, aber wenn man das versucht in der großen Landwirtschaft zu machen, mit 100 Kühen oder mit Maisanbau oder Rapsanbau, das rechnet sich nicht. Es ist zu teuer eigentlich. Kohle direkt in die Gülle zu machen, direkt in den Mist oder direkt im Ackerbau zu verwenden. Da ist der Effekt zu langsam und zu klein in den ersten Jahren, als dass man sagen würde, jawohl, das kann man ohne Probleme rechtfertigen. Und deswegen haben sich einige Methoden rausgestellt, die Kohle mehrfach nutzen. Also nicht nur, dass wir sie nutzen, um den Boden zu bringen, das passiert am Ende sowieso immer, sondern dass wir die Kohle vorher zum Beispiel in der Fütterung verwenden. Man kann Kohle wunderbar füttern. Kohle funktioniert in der Fütterung so wie Heilerde oder so wie diese Kohletabletten, die man gegen Durchfall in der Apotheke kauft. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Holzkohlefütterung ist wunderbar für die Verdauung der Tiere. Die Tiere sind gesünder, sie entgiften. Und das merkt der Rinderbauer ganz schnell. Mensch, ich habe hier eine bessere Milch. Das sieht er schon nach einer Woche, dass die Qualität der Milch besser wird und die Zusammensetzung. Nach 2-3 Wochen merkt er, dass die Tiere gesünder sind, dass der Tierarzt nicht mehr so oft kommen muss und da weniger Kosten anfallen. Und das reicht schon, um die Kosten der Pflanzenkohle zu bezahlen. Eben ungefähr 50 Cent bis 1 Euro pro Kilogramm. Und das geht ja durchs Tier durch, wird dabei wunderbar belebt, mit Mikroorganismen, mit Nährstoffen aufgeladen, verbessert die Luft im Stall noch, verbessert die Qualität der Gülle noch und kommt dann auf den Acker und ohne, dass man irgendwas weiter tut, einfach ein bisschen Kohle füttern für seine gesunden Tiere, hat man dann auch, wenn man das über ein paar Jahre macht, auch deutlich erhöhte Humusgehalte im Boden und entsprechend würde sich da nach einer Weile, nach ein paar Jahren, ich sag mal so nach 20, 30 Jahren, auch irgendwann eine voll ausgebildete Terra Preta bilden. Das ist eigentlich genial. Man hat eigentlich keinen Pfennig für den Boden ausgegeben, nur für seine Tiergesundheit und die und hat dabei entsprechend hergestellt. Genauso gibt es Pflanzenkohle als Stalleinstreu, Pflanzenkohle als auch da mit der Verbesserung der Stallluft und Verbesserung der Tiergesundheit, die das bezahlt macht. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Biogasanlagen gehabt, die Pflanzenkohle in die Biogasanlage füttern, weil auch die besser funktioniert mit der Kohleoberfläche. Das intensiviert die Umsetzung und bringt denen mehr Gas und ein stabileres Laufen. Wir haben Versuche gehabt oder zwei Biogasanlagen gehabt, die Pflanzenkohle als Filter einsetzen für die Luft. Diese Luft muss ja gefiltert werden, bevor die in den Motor kommt, damit der Motor nicht zerfrisst. Wunderbar als Filtermaterial geeignet, dann auch wiederum aufgeladen mit dem Stickstoff, mit den Nährstoffen, kann sie dann irgendwann auch mal wieder auf dem Acker. Viel billiger als ein Aktivkohlefilter, den die normalerweise verwenden. Und mit dem schönen Effekt, dass man das danach auf den Acker schmeißen kann. Also es gibt ganz viele Anwendungen für Pflanzenkohle bis hin zu, ich arbeite gerade an einem Teichfilter oder Poolfilter, den man eigentlich wunderbar auch mit Pflanzenkohle beschicken kann. Ganz viele Anwendungen für Pflanzenkohle, wo am Ende das Material in den Boden kann und dort schon angereichert mit Nährstoffen und Mikroorganismen Therapreta bilden kann. Und das ist eigentlich das Interessante oder das Spannende, Pflanzenkohle überall da einzusetzen, wo man es sich irgendwie nur vorstellen kann, bis hin zum Bauen. Ich habe gerade meinen Lagerraum verputzt mit einem Lehmputz aus 50% Pflanzenkohle. Wunderbares Raumklima, total geil für Räume, wo man sich aufhalten will, sei es Wellness oder Weinkeller oder eben bei uns ein Lagerraum. Und wenn irgendwann mal dieses Haus abgerissen wird oder der Putz abgeschlagen wird, zack, auf den Acker damit. Also ganz viele Anwendungen, wo man sagen kann, hier kann man Pflanzenkohle wunderbar anwenden und dann als Zweitnutzung, als Entsorgung in Anführungszeichen, kann das irgendwann mal auf dem Acker. Und dass man im Grunde, wie der Hans-Peter Schmidt das so schön sagt, wir werden eine Gesellschaft der Pflanzenkohle, eine Gesellschaft der Holzkohle, die eigentlich durch Mehrfachnutzung der Holzkohle dann, bis es dann irgendwann im Boden landet, das ist eigentlich das Konzept, mit dem wir heute in die Breite gehen. Und das ist auch schon so breit aufgestellt, dass zum Beispiel die Lieferanten der Futterkohle für Rinder zum Beispiel, dass die mit der Produktion kaum noch nachkommen. Also dass es heute so ist, dass wir mehr Lieferanten brauchen für Futterkohle, für Rinderbetriebe, weil so viele Rinderbetriebe schon anfangen, Holzkohle zu füttern, dass wir da Lieferengpässe haben.
Der Heimanwender, da gibt es dann ja auch noch spezielle Toiletten, wo man seinen eigenen Kot sammeln kann, getrennt vom Urin und so weiter. Das alles erklären wir eigentlich relativ ausführlich, soweit ich mich jetzt erinnere, in der ersten Sendung. Mhm. Es gibt da ja auch deine Website. Kannst du da vielleicht noch einmal die Adresse durchgeben? Denn da findet man ja dann einige, auch Produkte natürlich, die du vertreibst und noch einige Tipps und Hinweise. Es gibt auch ein Therapreta-Forum etc. Und das alles, glaube ich, auf tria-terra.de. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das funktioniert auch, aber die normale Webseite ist www.triaterra.de, also ohne Bindestrich, ohne anderes. Triaterra, T-R-I-A und Terra wie Terra mit Doppel-R, T-E-R-R-A. Triaterra, hintereinander weg.de. Das ist meine Internetseite und da findet man jede Menge Texte dazu, wie man selber Therapreta herstellen kann, wie man auch Therapreta wie man Kompost damit macht, wie man die Toiletten damit betreibt, wie man mit DM arbeitet. Und wir haben inzwischen auch eine ganze Menge Videos, die das dann für die visuellen Menschen oder die das hören müssen oder besser damit arbeiten können, die das dann da mit Videos erklärt bekommen, wie die Toilette funktioniert, wie das EM funktioniert und so weiter. Also da ist es auf jeden Fall eine Ressource. Wir haben auch immer mal wieder Newsletter. Da kann man sich anmelden und die Newsletter veröffentlichen wir dann auch auf der Therapreta Forumsseite immer, sodass man da auch all den Newsletter mal nachlesen kann. Da sind dann auch mal immer wissenschaftliche Arbeiten drin oder irgendwelche Videos, zum Beispiel Videos über diesen Archäologen Michael Heckenberger. Da gab's in dem, habe ich vor ein, zwei Newslettern auch mal ein Video zu verlinkt zum
Thema. Du hast auch einige Webseiten heute genannt. Also wenn du mir die in den nächsten Tagen noch alle schickst, dann werde ich das sehr gerne zum Sendungseintrag dazu verlinken. Das Ganze wird dann jetzt voraussichtlich am 25., also am Tag nach Weihnachten, online gehen. Du bist jetzt noch ein paar Monate in Brasilien, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich habe ja eine brasilianische Frau und ein halb brasilianisches Kind. Und wir verbringen den Winter immer in Brasilien. Also
das ist eine gute Idee.
Wir gehen eigentlich immer von Sommer zu Sommer. Und
das ist eine ausgezeichnete Idee.
Jetzt sind wir noch bis zum 2. März in Brasilien. Und ich überlege übrigens, ob ich noch ein Aufforschungsprojekt hier besuche gerade. Dieses von Sebastião Salgado, dieser Fotograf, der berühmte Fotograf, der ein ganzes Tal wieder aufgeforstet hat, wo er groß geworden ist. Und da, was hat er gesagt, 2 Millionen Bäume gepflanzt hat oder so ähnlich. Also da gibt es immer noch mal was zu entdecken hier.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt im brasilianischen Sommer und eine angenehme Rückkehr in den europäischen Frühling. Klingt und wirklich ganz beneidenswert.
Und ganz ernst gemeint, genieß den Schnee, weil ich vermisse ihn.
Wir haben keinen Schnee. Global Warming.
Da reden wir nochmal ein andermal drüber.
8 Grad.
Aber er wird ja noch kommen. Vor Weihnachten kommt er sowieso nicht. Aber Ich vermisse das Schlittschuhlaufen und Skilaufen manchmal oder das im Schnee spielen.
Ja, ja, klar. Also das Skilaufen ist ja okay, Skifahren ist ja okay, aber der Gatsch in der Stadt, glaub mir, den vermisst du nicht.
Okay, ja, ich wohne ja nicht in der Stadt.
Ja, aber wie gesagt, im Moment noch von Schnee weit und breit nichts zu sehen, aber vielleicht kommt er ja noch. Mhm. Okay, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch heute und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
Ich danke dir auch.
Wo bist du gerade?
Ich bin am Atlantik, in Itanhaeng, einer Stadt auf der Höhe von Sao Paulo, Rio de Janeiro, paar hundert Kilometer unter Rio de Janeiro, direkt am Atlantik.
Ja. Genieß den Sommer.
Mach ich. Mach's gut, ciao.
Das war ein CropFM-Spezial mit dem Geoökologen Marco Heckel zum Thema Terra Preta. Im Archiv von CropFM findet sich neben weiterführenden Informationen zu dieser Ausgabe auch noch ein Interview mit Marco Heckel aus dem Jahr 2010 und vieles mehr. Den CropFM-Spendenknopf finden Sie auf der Startseite von CropFM. CropFM.at. Ich wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und wir hören uns wieder am 8. Jänner 2016. Macht es gut. Still elusive day.